Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, die einzige Fußballshow der Welt, beginnt mit der neuen Saison und ihr seid live dabei.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Schön, dass ihr da seid, Leute. Wie lange haben wir gewartet? Monate, Jahre ist es her, dass wir uns zuletzt gesehen haben. Und endlich steht die neue Saison vor der Tür. Mit mir, meine Damen und Herren, Cedric AD. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, meine Damen und Herren. Tobias Escher ist da. Außerdem Nico Backspin. Schön, dass du wieder da bist. Hallo, Nico. Und wir vermissen ein bisschen Ralinho. Ralf Gunesch, aber der kommt gleich. Der ist wahrscheinlich wieder auf Crack-Kauf unterwegs. Und ihr wisst ja, hier in der Verschanze dauert das teilweise ein bisschen länger, weil die Schlangen so lang sind.
Hat ein bisschen gedauert. Ja. Willst du mal was zu deinen Haaren sagen oder wollen wir das unkommentiert lassen?
Die hier, ich hätte sonst Fragen gehabt.
Ja, ich auch. Seit ich dich kenne, habe ich noch nie so eine Mähne gesehen.
Das ist so auch ein bisschen der Corona.
Ich war nicht mehr beim Friseur seit Corona.
Ja, also das ist richtig krass. Das sieht ja aus wie Otto Walkes in den 70ern.
Oder?
Aber das, ich habe.
Aber es ist irgendwie auch.
Ja, mach mal die Cap ab. Ich habe mir gesagt, ich lasse so lange die Matte wachsen, bis ich einen seriösen Job krieg.
Ey, ich hätte es nie gedacht, aber du bist ein Typ, der so mittellanges Haar, glaube ich, ganz gut stylen kann, oder?
Weiß ich nicht.
Also, würdest du dich Man-Bun trauen?
Ich habe mir eher gedacht, ich sehe aus wie wie der Typ aus hier, wie heißt der noch?
Ich brauche mehr Infos.
Bradley Cooper vielleicht, so in diesem Bradley Cooper so ein bisschen in diesem Film, wo er stirbt.
Gareth Bale hätte ich jetzt auch.
Sag mal, wie weiß denn deine Zähne?
Was?
Wie weiß sind deine Zähne?
Sie sind die weißesten. Wieso? Was willst du von meinen
Zähnen? Ja, dann könntest du nämlich Fasching im Moment als Jürgen Klopp gehen, glaube ich.
Ja, da bräuchte so eine Prothese.
Aber Jürgen Klopp hat doch kurze Haare. Was laberst du, Waldemar?
Nein, aber den alten Jürgen Klopp so, den Mainz 05, holst du eine Mainz 05 Kappe und dann könntest du Jürgen Klopp
irgendwie. Ja, das mache ich an Fasching. Oder ich gehe als Überleitung irgendwer?
Super kompetenter.
Ich frage, warum sitzt ihr verkehrt rum? Das machen wir ja das fertig. Was ist da los?
Wir sitzen nicht verkehrt. Wir sitzen wie immer.
Echt? Okay, da ist mein Bild nur verkehrt rum. Das macht mich fertig.
Was ist bei dir los? Gestern ein bisschen zu lang Football geguckt.
Nee, aber scheinbar die Bundesliga hier Regie da verschiebt die Bilder. Das sieht aber
hey, bitte nicht unsere Crew hier vernichten, mein Freund. Das kannst du gerne mit deinen Rappers machen, aber nicht hier bei uns, mein Freund.
Okay,
sonst klatscht es gleich meine Beleidigung gegen Werder Bremen. Und zwar jetzt.
Lass uns über den HSV reden.
Nein, das ist einfach dieser Reflex, ne? Das ist ja wie so ein Kind.
Jetzt geht das wieder.
Ich sag Werder Bremen, du sagst HSV. Das ist einfach, du sagst nicht mal was, du sagst nur HSV. Jetzt kommt doch was Nettes für Bremen. Hör doch mal zu bis zum Ende. Wir haben mir was zugeschickt bekommen vom Weserfunk. Vielen lieben Dank von Kim vom Weserfunk. Der hat nämlich hier eine Eigenregie. Jetzt freust du dich, schenke ich dir alle. Hier, so geile Bilder für uns gemalt. Ich weiß gar nicht warum, weil hier ist ja kein Bremen-Fan. Das ist Pizarro. Da haben wir hier, ich glaube, Miku wahrscheinlich, ne? Haben wir hier den dicken Ailton, halber HSVer, noch ein dicker Ailton. Das ist alles Ailtons.
Achso. Ja, passt nur auf drei Poster.
Vielen lieben Dank, Kim vom Weserfunk. Freuen wir uns sehr über dieses Geschenk. Und wir werden das natürlich hier auch unter den Werder-Fans, unter den zwei Werder-Fans, die ich kenne, werden wir das verteilen, brüderlich. So, jetzt reden wir ein bisschen über Fußball, ihr Lieben. Die Bundesliga-Saison steht vor der Tür. Am Freitag geht es mit dem Auftaktspiel der Bayern gegen FC Schalke 04 wieder los. Heute ist noch DFB-Pokal. Die Aufstellungen sind gerade raus. Hamburger SV, wenn euch das interessiert, könnt ihr einfach mal googeln. Wir haben uns wie immer vor der Saison ein paar Kategorien überlegt, die wir bestücken mit unseren Tipps. Ja, die wollen wir mal so ein bisschen durchgehen. Wollen wir damit direkt anfangen, Tobi?
Gerne.
Ja? Dann die Mutter aller Prognosen ist selbstverständlich. Wer wird deutscher Meister?
Deutschland.
Wer wird deutscher Meister? Es ist nicht ganz so einfach, an der Fülle von Meisterschaftskandidaten jemanden herauszupicken und dann auch noch recht zu haben. Dann fangen wir doch einfach mal bei dir an, Tobias.
Letztes Jahr hatten wir tatsächlich ja unterschiedliche Meinungen. Und wenn ich jetzt hier raufgucke, sehe ich keine
unterschiedliche Meinung. Ach, jetzt sehen wir schon. Okay.
Das ist alles sehr uniform.
Wie langweilig.
Ja, man hat wirklich ich habe auch kurz mal, wie wahrscheinlich jeder überlegt, welchen Kandidaten könnte man noch nennen, um das Gespräch interessanter zu machen. Aber wie soll man das glaubwürdig vermitteln? Die Bayern sind eher noch stärker geworden. Es gibt ja keinen Anlass darüber zu zweifeln, wer hier der Top-Favorit ist. Und ich finde, Dortmund hat einen tollen Kader, aber auch ein sehr junges Team, wo man nicht, und auch nach wie vor diese Lucien Favre Komponente, die, glaube ich, nicht so stabil ist wie die Hansi Flick-Komponente. Und das war ja letztes Jahr, als wir uns zur gleichen Zeit getroffen haben, mit der Kovac-Komponente noch mal ein anderer Schnack.
Ja.
Nico. Sag, wie es ist. Ihr habt mich gebrochen. Ich habe die ganze Zeit immer in den letzten, eigentlich die letzten zwei Jahre, ja, entweder Borussia Dortmund oder Leipzig immer hochgehalten, weil ich gedacht habe, irgendeiner von denen wird schon mal eine Rolle spielen. Hab mir immer auch Häme eingeholt, auch in meinen Fragerunden am Wochenende, wenn ich von Leipzig oder Dortmund gesprochen habe. Jetzt ist durch, ich habe keine Lust mehr. Bayern wird Herbstmeister, Bayern wird Meister die nächsten drei Jahre, die nächsten zehn Jahre, und dann hab ich meine Ruhe.
Ich kann mich, so inhaltsleer wie deine Beschreibung war, ich kann mich zu 100% trotzdem anschließen, weil ich sehe es genauso. Ich habe letztes Jahr auch Dortmund getippt, weil ich dachte so, wenn, dann jetzt. So. Aber ja, es hat trotzdem nicht gereicht. Ich muss aber trotzdem sagen, dass Dortmund für mich das stärkste Dortmund seit langer Zeit ist. Also, sie haben alle Leistungsträger gehalten, namentlich natürlich vornehmlich Jadon Sancho, bei dem alle dachten, der wechselt in diesem Sommer bereits, aber Corona hat da sicherlich einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil dann am Ende nicht der Preis gezahlt werden konnte, den Dortmund gerne möchte, und deswegen wird er vermutlich erst im nächsten Jahr wechseln, sofern die Finanzen sich dort erholt haben bei den möglichen Abnehmern. Also ist diese Mannschaft zusammengeblieben. Dazugekommen sind ja bereits im Winter Emre Can und Haaland natürlich, so dass die Mannschaft, glaube ich, verdammt stark ist. Marco Reus kommt zurück. Wir haben mit Reiner einen sehr, sehr talentierten Spieler, der natürlich mit zunehmendem Alter auch mehr Rollen, einfach mehr Raum auch bekommt und sehr talentiert ist. Also glaube ich, dass Dortmund schon echt eine Rolle spielen kann. Aber die Bayern sind nach ihrem Triple natürlich einfach der Favorit. Und die haben ja auch nochmal mit Sané nachgelegt. Was soll man sagen?
Ja. Haben dir auch die Eier so ein bisschen gefehlt, um jemand anders zu tippen. Aber ich glaube, wenn halt nicht dieses Jahr jemand anders Meister wird, wann soll dann je wieder jemand anders Meister werden? Weil die Bayern haben ja, jetzt.
Wenn die Bayern schwächer ist,
habe ich letztes Jahr auch, genauso habe ich letztes Jahr argumentiert.
Aber die Bayern haben ja bis Ende August durchgespielt. Das heißt, die hatten keine Pause gehabt. Die haben jetzt zwei Wochen Pause gehabt und müssen jetzt direkt wieder ran.
Einspruch, euer Ehren.
Was denn?
Haben die hatten drei Monate Corona-Pause.
Ja, die hatten drei Monate Corona-Pause, aber die hatten weniger Pause als alle anderen. Man muss es ja mal relativ sehen zu allen anderen. Borussia Dortmund hatte jetzt zwei Monate Sommerpause, das hatte der FC Bayern nicht. Der FC Bayern hat einen Kader, der dünn ist. So, das klingt jetzt fast unglaublich, aber der FC Bayern, wenn du guckst, die werden von im Oktober, November, Dezember zweimal die Woche spielen müssen, komplett durch, ohne Pause. Die haben im Sturm Lewandowski. Punkt. Als Ersatzmann Zirkzee. Die haben in der Abwehr als Linksverteidiger Davis und dann als Ersatzmann vielleicht noch Hernandez. Aber dann hast du wieder keinen Ersatzmann für Alaba in der Innenverteidigung.
Na, wieso?
Du hast Süle, Boateng, Alaba, Hernandez als Innenverteidiger.
Ja, okay.
Nianzou, den sie neu gekauft haben vom PSG, der ist verletzt aktuell. So. Ja. Du kannst noch Pavard spielen lassen, aber dann hast du wieder auf Rechtsverteidiger keinen Ersatzmann, es sei denn, du ziehst Kimmich dahin. Aber Thiago geht im Mittelfeld.
Ja, die Polyvalenz ist aber natürlich auch gewollt, sodass natürlich im Idealfall nicht alle gleichzeitig sich
verletzen. Trotzdem hast du wirklich nur 16 Spieler auf diesem Bayern-Höchstniveau. Es ist schon ein richtiger Unterschied, ob du dann mit Cousins, Zirkzee vorne da spielst oder mit der ersten Elf. So.
Da bin ich voll bei dir.
Und da kann ich dann mir schon vorstellen, dass man irgendwann im November, Dezember, wenn dann diese Müdigkeit auch durch die fehlende Pause seit Mai, sie spielen ja seit Mai durch, wenn dann eine Müdigkeit eintritt, dass man da Punkte lässt, die man sonst normalerweise nicht lassen würde, sagen wir mal so.
Ja, sofern die anderen Mannschaften dann und so vielleicht auch nicht international spielen, natürlich dann gegenhalten können.
Und sofern sich auch transfertechnisch nicht noch was tut. Also sind ja auch noch der ein oder andere Spieler im Gespräch. Auch, denke ich, wenn Alaba geht, würde da auch noch mal nachgerüstet werden. Also Thiago ist immer noch ungeklärt. Da wird es wahrscheinlich auch noch mal was passieren. Also ich glaube, dass da noch was sich tut beim FC Bayern.
Das stimmt. Und die Bayern sind natürlich auch ungeschlagen jetzt in diesem Jahr. Also haben ja großartigen Fußball gespielt. Und man weiß momentan nicht, wie sie geschlagen werden sollen. Aber es gibt halt so einzelne Bruchstellen. Man muss auch schon sagen, die Bayern haben natürlich auch in der vergangenen Saison profitiert davon, dass dann die Corona-Pause kam und eben nicht die Frage aufkam, okay, können sie dieses Hardcore-Pressing auch 5 Monate am Stück durchführen? Das haben sie nicht beweisen müssen. Das müssen sie jetzt beweisen.
Aber ich finde, das ist ein Nachteil. Also klar, die haben weniger Pause ein bisschen gehabt. Das sehe ich als Argument. Das stimmt auch. Aber gerade was die Mehrfachbelastung angeht, da ist ein Dortmund auch dran, Leverkusen. Also alle, die international spielen und viele Nationalspieler haben, werden ein höllisches Programm haben. Also das ist auf jeden Fall, was man auch zum Beispiel beim Kampf um die Europaplätze, wenn wir da Europa-League-Plätze sprechen, wo wir auch drüber reden müssen, weil auch so Kader wie Hoffenheim, Wolfsburg mit Europa-League jetzt. Ich habe da auch neulich im geliebten Eintracht-Forum drüber diskutiert. diskutiert und gesagt, ey, ist vielleicht gar nicht das schlechteste Jahr, um mal keine Dreifachbelastung gerade zu haben. Also das wird eine Belastung für viele Vereine, nicht nur für die Bayern. Also das wird sich dann ja auch wieder auf die Liga ausspielen.
Wobei Dortmund würde ich zumindest noch sagen, die haben einen etwas tieferen Kader.
Ja.
Also du kannst vorne wählen zwischen Sancho, Reus, Hazard, Brandt, Reiner, Reinier, den sie jetzt neu gekauft haben. Du hast dann
Bellingham. Im
Mittelfeld. Hm?
Bellingham.
Bellingham hast du im Mittelfeld, Can, Witzel, ein Delaney, ein Dahoud, die natürlich nicht die erste Geige spielen, aber die auch noch wirklich gut sind.
Ja.
Die haben schon einen etwas tieferen Kader, die muss man sagen, auch, ja. Im Dortmunder Fall. Ja. Ist natürlich dann andererseits wieder die Frage, wie setzt Favre das ein? Favre ja eigentlich ein Typ, der am liebsten seine erste Elf durchspielen lässt, der da auch noch nicht durch Rotation aufgefallen ist bisher. Ist wieder die Frage, wie wird er das regeln? Aber von dieser reinen Papiertiefe des Kaders würde ich momentan BVB im Vorteil sehen gegenüber
Bin ich voll bei dir, definitiv. Und wenn sie das geschickt machen und in Spielen dann auch eben rotieren, du darfst ja, glaube ich, 5-mal wieder wechseln in der Saison, sodass die da auch Kräfte schonen können. Die haben viele junge Leute, die immer mal wieder reinkommen werden. Und dann hängt viel davon ab, wer alles fit bleibt. Ob mal gucken, was mit Marco Reus ist. Falls der mal eine Saison durchspielen sollte, ist das auf jeden Fall auch nochmal ein Unterschied da in der Offensive. Also die haben viele, viele Optionen auf ähnlichem Niveau. Und das ist für mich dann auch genau die Chance, die Dortmund hat. Also wenn die Bayern dann Tribut zollen müssen, dann ist Dortmund mit dem breiten Kader vielleicht in der Lage, das mal auszunutzen. Aber ich verbrenne mir hier nicht nochmal die Finger wie im letzten Jahr. Mhm. Denn jetzt heißt auch Hansi Flick der Trainer und nicht mehr Niko Kovac. Und das ist auch nochmal ein Vorteil, den die Bayern auf jeden Fall haben.
Ja, ich habe ja auch auf Bayern getippt. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt Eier zeigen würde und Dortmund tippen würde. Was halt einerseits daran liegt, klar, die Bayern haben jetzt überragend gespielt zuletzt. Und ich sehe halt nicht, wie die Woche für Woche Punkte lassen. Das ist momentan nicht vorstellbar bei den Leistungen. Aber auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass Dortmund halt diese Konstanz bringt.
Weil und am Ende des Tages hätte sie ja den Vorteil, dass wenn wir alle dann am Ende Unrecht haben und jemand anders als Bayern München Meister werden würde, würde es ja trotzdem für die Freude an der Vielfalt vielleicht in der Liga jeden hier ein bisschen glücklicher machen und dann kann man die Niederlage in dieser Kategorie getrost mitnehmen, glaube ich. Weil wenn alle getippt haben, ist es ja auch egal. Ist die ganze Kategorie eigentlich auch vollkommen egal.
Du hast völlig recht. Entweder jeder kriegt einen Punkt oder jeder kriegt keinen Punkt. Von daher bin ich voll bei dir. Dann lass uns doch mal ans andere Ende der Tabelle springen und gucken, wer denn absteigt, ihr Lieben. Das sind unsere Prognosen. Diese Vereine müssen wir leider am Ende der Saison verabschieden. Tschüss für... Tada! Ja, oh, ich sehe viele gleiche Vereine, aber ein bisschen durchgemischt. Eigentlich sind nur vier unterschiedliche Vereine, ne? Nee, Mainz noch. Mainz ist noch drin. Fünf Vereine, oder was?
Mhm.
Stuttgart, Köln, Bielefeld, Mainz. Union, Mainz und Stuttgart.
Köln, Bielefeld.
So, dann mal gucken wir mal. Okay, fangen wir noch mal. Ralle ist ja leider irgendwie noch nicht da, aber der wird, glaube ich, gleich irgendwie dazugeschaltet werden.
Ist das hier Köln oder so?
Fangen wir mal bei dir an, Nico. Ist der oberste ist Relegation, ne? Mhm.
Genau.
Okay, also Köln, Stuttgart, Bielefeld. Stuttgart, Bielefeld direkt runter, die beiden Aufsteiger.
Ja, also ehrlicherweise hängt das so ein kleines bisschen mit dem Gefühl zusammen, weil ich habe Köln in der Rückserie als eine Mannschaft wahrgenommen, die auf jeden Fall anderen Status sich für sich einen anderen Status gesehen hat, als sie in der Menge gespielt haben. Das wird natürlich irgendwo auch kompensiert werden in der Sommerpause, jetzt auch wenn die recht lang war. Aber nichtsdestotrotz sind Erwartungshaltung und Kadertiefe, glaube ich, in Köln immer so ein zweischneidiges Schwert, sodass sie eher Gefahr laufen in einer Liga und in einer Liga, die ziemlich kompakt ist, was ich am eigenen Leib gespürt habe, wahrscheinlich schneller unten drin sind, als sie es sich im Moment noch nicht vorstellen könnten. Und deshalb gehören sie auf jeden Fall zu den dreien. Da ich aber glaube, dass sie stärker als die anderen beiden sind, sind sie für mich 16.
Du musst ja nur mal den Kader angucken. Also der Kader ist ja komplett eigentlich nicht fertig. Also
ja.
Vor allem Ralf ist da, sagen wir mal Hallo oder Ralf.
Ah, Ralf!
Du bist in Ingolstadt oder was?
Ja, aber ich hatte gerade noch einen anderen Termin und dann hat das leider ein paar Minuten länger gedauert.
Wie, du
aber
hast noch einen anderen Termin?
Ja, das kommt tatsächlich auch mal vor.
Das gibt's doch nicht.
Er hat Privatleben, sowas.
Nee, wir hatten Vorbesprechung für Freitagabend, für Bayern-Schalke. Und da ich das Spiel als Experte begleiten darf.
Ja, schade, hast ein bisschen was verpasst hier. Hol mal die ersten 20 Minuten nach, da weißt du dann Bescheid für Freitag. Wir sind gerade dabei, lieber Ralf, um dich mal mit ins Boot zu holen und tippen die Absteiger durch. Die Meisterschaft war relativ Eintönig, alle haben die Bayern getippt. Deswegen reden wir jetzt über die Absteiger. Ja. Du hast ja getippt, Stuttgart, Köln und Bielefeld.
Und wir waren gerade bei Köln und ich habe halt, nur mal um den Überblick hier zu haben, du hast halt eine Reihe, du hast halt vorne im Sturm Córdoba.
Nicht mehr lang.
Nicht mehr lang nicht wahrscheinlich, mehr lang. Aber momentan hast du Stand jetzt, das berühmte Stand jetzt, hast du Córdoba am Sturm, den du abgeben musst wahrscheinlich. Die Frage ist, wen kriegst du dann dafür? Anderson von Union Berlin ist im Gespräch. Duda soll man angeblich im Tausch bekommen von Hertha BSC für Córdoba. Aber aktuell sieht die Reihe dahinter aus, dass sie Jakobs, Drexler und Thielmann dahinter spielen lassen müssen.
Ja.
Weil Kainz sich auch noch verletzt hat, der ja auch im letzten Rückrunde noch einer der Lichtblicke war. Das ist halt dann schon eine sehr, sehr junge und auch unerfahrene Reihe, sagen wir mal so.
Ja, da gehe ich voll mit. Also ich habe auch Köln hier als Relegationskandidat auserkoren, einfach weil das Gisdol-Pulver so ein bisschen verschossen scheint. Sie haben natürlich unter Gisdol sensationell performt in den ersten Monaten unter ihm. Mhm. Aber am Ende der Saison hat man doch gesehen, dass das nicht durchgehend zu halten ist. Ich glaube auch, dass die Mannschaft überperformt hat und dass sie sich eben auch nicht so gut verstärkt hat. Mhm. Und wenn jetzt wirklich noch ein Córdoba geht, der eine wichtige Rolle gespielt hat für Köln, den kannst du ganz schwer ersetzen. Wenn Anderson kommt, kann ich mir vorstellen, dass Gisdol wieder dann zu HSV-Zeiten zurückkehrt und wirklich dann lange, hohe Bälle auf Anderson. Das hat er bei Union ja schon sehr, sehr gut gemacht, dass er diese hohen Bälle halten und verarbeiten konnte. Und dass es dann dieser Spielstil wird, also dass es dann wirklich nicht besonders schön anzuschauen wird, das habe ich damals schon gesagt, als Gisdol kam, habe mich königlich geirrt. Vielleicht mit einem kleinen Delay von einer Dreiviertelsaison oder so wird das dann jetzt doch noch mal eintreten. Also ich glaube, auch Köln wird das schwer haben mit dem Kader, den sie derzeit zur Verfügung haben auch.
Das ist ja die Frage dann, auf wen legt er ab?
Der gute Herr Anderson. Tatsächlich der Einzige, der nicht Köln hat.
Das müssen wir noch mal gucken.
Ist ein bisschen verunsichert, ehrlich gesagt.
Warum hast du denn Köln nicht genommen, fragen wir mal so.
Gute Frage. Jetzt, wo ich das so von euch sehe, habt ihr mich echt gesagt überzeugt. ich hatte den Kader irgendwie besser im Kopf. Ich habe gedacht, dass da auch noch vielleicht jetzt was kommt mit Anderson. Dann haben die mit Dings hier, wie heißt der? Der
links. Hector?
Hector, einen guten Mann irgendwie, und dann hört's auch schon auf. Also ehrlich gesagt, ja, jetzt je mehr ich mich damit, ich finde halt auch so, die haben interessante Spieler, Drexler, Skiri, das sind alles so Spieler, aber ja, wenn ich den Kader mir angucke, dann stimme ich euch total zu, muss eigentlich ein Abstiegskandidat sein. Es ist halt so, dass ich auch bei den anderen drei halt auch latent, also einfach Schwächen gesehen habe. Und jetzt irgendwie auch Union für mich jetzt auch ich würde sagen, man kann den Kreis der Vereine, die um den Abstieg spielen, halt auch noch erweitern, ne? Und dann musste ich halt auf drei festlegen. Ja, und dann habe ich halt Union, wird man sehen, ob Max Kruse da was reißen kann. Für mich immer noch ein ganz merkwürdiger Transfer. Ich weiß nicht, ob Ralle da mehr Licht ins Dunkel bringen kann. Ich verstehe es nicht so ganz, warum man aus Bremen es ganz eilig hat, abzureisen, dann in die Türkei geht, sich dort irgendwie komplett überwirft, zurückkommt und dann zu einem potenziellen Abstiegskandidaten wechselt. Also kann ich mir nur mit, da müssen irgendwelche Gelder geflossen sein als Handgeld durch diesen Türkei-Wechsel, die das vielleicht lukrativ gemacht haben. Anders, also rein sportlich macht das für mich nicht so wirklich alles Sinn, was Max Kruse da gemacht hat.
Es gibt ja noch mehr Faktoren außer sportliche und finanzielle.
Party?
Bottrum?
Nein, aber ich finde trotzdem, dass da auch immer noch verschiedene andere Faktoren dazu gehören.
Na jetzt sag, welche denn?
Nein, das ist nur eine Meinung dazu, weil du suggestierst ja direkt, okay, da muss ein Geldkoffer bei Union Berlin vor der Tür gestanden haben,
ich den sag wenigstens
Max irgendwas. Kruse in die Hand genommen hat.
Du machst einfach nur irgendeine Andeutung und konkretisierst es nicht. Also,
ja, du hast auch eine Andeutung gemacht.
Nein, ich habe keine Andeutung gemacht, ich habe ganz konkret gesagt, dass es offensichtlich ums Geld ging.
Kalle, sag doch auch mal was.
Du sagst, es könnte auch andere Gründe haben, und traust dich aber nicht, sie zu sagen, dann sag gar nichts.
Okay.
Sag mal, Ralle, ihr kennt euch ja gut und da Max dir alle Geheimnisse anvertraut, bist du natürlich auch verpflichtet, die mit uns zu teilen, weil wir sind ja auch deine Freunde.
Du hast recht, wir kennen uns tatsächlich gut und sind auch im regelmäßigen Kontakt. Übrigens, Nico, Eddie, wenn ihr es mal geschafft hättet, Call of Duty zu spielen, hättet ihr ihn auch direkt selber fragen können, weil er ein sehr leidenschaftlicher Spieler ist.
Trifft er da was?
Call of Duty-Spieler, bitte?
Trifft er da mal was? Oder?
Er ist tatsächlich wirklich gut, muss man sagen. Da hättet ihr ihn selber fragen können, aber wie du schon eben angesprochen hast, das ein oder andere Geheimnis teilt er, ja. Und deswegen, beziehungsweise er tut's, weil er weiß, dass es einfach bei mir bleibt.
Ja, wir trinken mal einen Schnaps zusammen. Und dann,
wenn er es euch selber erzählen möchte, dann habe ich damit kein Problem. Aber
ich kenne Max Kruse nicht. mir ist es egal, ich habe da keine Aktien drin. Ist ja kein Geheimnis, dass er aus Fenerbahce gegangen ist, weil es Gehälterzahlungen angeblich ausgeblieben sind, weil es da hinter den Kulissen Spannungen gab. Aber der Fall wird halt die Gerichte noch beschäftigen, das ist mittlerweile klar. Fenerbahce hat schon Protest bei der FIFA eingelegt. Und ich kann das nicht beurteilen, ob da was da dran ist und welche Seite da recht hat. Aber es ist auf jeden Fall ein Fall, der noch die kommenden Monate mindestens den Boulevard beschäftigen wird, vielleicht auch uns hier. Also das ist natürlich dann schon heißes Eisen, was man da anfasst in Berlin. Und entsprechend wird das auch dann außerhalb des Platzes so ein bisschen für Furore sorgen. Und auf dem Platz ist es auch eine interessante Variante jetzt zu sagen, man lässt den Anderson, den wohl wichtigsten Spieler der vergangenen Saison, gehen, holt mit Kruse einen unfassbar starken Stürmer, der aber eigentlich ja gar nicht in dieses System, was man letzte Saison gespielt hat, mit den langen Bällen reinpasst, sondern das ist halt wirklich zusammen mit dem Endo-Transfer fürs Mittelfeld so ein Fingerzeig, dass man so einen neuen Spielstil möchte in Berlin vielleicht. Und dann ist dann wieder aber darum sehr spannend, dass Kruse die komplette Vorbereitung verpasst hat. Also der hat ja noch nicht spielen können momentan wegen der Verletzung. Und jetzt muss man vor dem ersten Spieltag da umbauen. Und das knirscht und knatscht an allen Ecken, wie man auch im Pokal gesehen hat.
Ja.
Also rein sportlich ist aber allen klar, da verrate ich jetzt auch kein Geheimnis, das ist ja auch Sachen, die sie in die zu lesen war in Interviews, dass ihnen bewusst ist, dass Max mindestens oder bis Oktober braucht, bis man davon einem bundesligataglichen Fitnesszustand sprechen kann, gerade im Hinblick auf fußballerische Aspekte. Insofern ist das eine Sache mit der Union, also das trifft Union nicht unvorbereitet.
Das ist gut. Ich habe Union ja auch als Absteiger, weil ich glaube, sie haben natürlich, wie so oft im letzten Jahr, auch so ein bisschen von der Euphorie des Aufsteigers gelebt und haben sich aber meiner Meinung nach jetzt auch noch nicht so richtig gut verstärkt. Also Max Kruse kann natürlich eine Verstärkung sein, aber da bin ich auch voll bei dir. Mich interessiert natürlich auch zu sehen, wie er da ins System passt. Bei Bremen war er ja so, da ist das ganze System auf Max Kruse ausgelegt gewesen, sozusagen. Und mal schauen, ob Berlin das auch macht. Das ist natürlich dann auch nicht so einfach, wenn derjenige die komplette Vorbereitung verpasst und dann erst in der Saison irgendwie einsteigt, ein System dann auf diesen Spieler auszulegen. Und ansonsten, man hat Knoche geholt, der bei Wolfsburg keine Perspektive mehr hatte, der sicherlich auch gerade für Standards und so weiter nochmal eine Rolle spielen kann. Glaube ich, dass Union halt viel über Standards versuchen wird. Ansonsten sehe ich eben auch da nicht so die riesengroße Weiterentwicklung bei Union, und Aufsteiger tun sich jetzt erfahrungsgemäß im zweiten Jahr ein bisschen schwerer. Deswegen habe ich sie nochmal auf meiner Liste.
Wer hat sie noch? Sonst hat sie niemand. Nur ihr beide, oder?
Union? Ja. Wir beide, aber wir haben ja auch nachweislich die meiste Ahnung.
Wobei, ich habe halt so Teams, wo ich glaube, dass die mit dem Abstieg zu tun haben werden. Und ich glaube, Union gehört da auch dazu.
Ja gut, da haben wir ja alle.
Nein, aber es gibt halt diese drei, da muss man sich hier irgendwie rauspicken.
Hast du Matheaufgaben auch so erfüllt? Nein. Du hast einfach Zahlen aufgeschrieben, die mit dem Ergebnis was zu tun haben.
Ist im Bereich des Möglichen.
Nein, aber es gibt ja Bereich des Möglichen. Zum Beispiel würde ich jetzt Werder Bremen oder Eintracht Frankfurt nicht in diesen Kreis reinzählen, jetzt vor der Saison.
Ja.
So, sondern da gibt es halt 5, 6 Teams. Mhm. Und dazu gehört Union, und dazu gehört für mich auch natürlich neben den Aufsteigern, zu denen kommen wir gleich noch, gehört für mich noch Mainz 05 dazu. Als Verein, weil die sich vom Kader her auch nicht verstärkt haben wirklich. Also der Kader ist größtenteils zusammengeblieben. Wenn man sich noch verstärken möchte, muss man zum Beispiel Mateta verkaufen im Sturm. Also man muss auf jeden Fall einen der Spieler, die Leistungsträger und Stammspieler sind, zu Geld machen, um dann noch irgendwie sich zu verstärken. Und dann habe ich mich gefragt, wo wäre jetzt der nächste Entwicklungsschritt? Also wer könnte da noch einen Entwicklungsschritt machen? Klar, Mainz ist eine Mannschaft mit unglaublich vielen jungen Spielern, aber da kann ich auch noch nicht so richtig einschätzen, wie ist das Potenzial von diesen Spielern? Was können die reißen? Jetzt zum Beispiel Nebel als sehr junger Akteur hat in der Vorbereitung sehr starke Vorbereitung gespielt, 17 Jahre alt. Kann er das in die Bundesliga retten? Keine Ahnung. Und für mich ist das, obwohl sie zusammengeblieben sind, daher so ein großes Fragezeichen ist, welche Spieler machen da den nächsten Sprung und auch wie kann die Spielidee nochmal weiterentwickelt werden? Und die haben letzte Saison so schwankend gespielt, dass ich da gedacht habe, okay, vielleicht zerwischt es die dieses Jahr.
Und ich habe ehrlicherweise Union Berlin natürlich auch in der Liste, weil Aufsteiger im zweiten Jahr immer klischeehaft ist, ein bisschen schwieriger hat. Aber der Max-Kruse-Effekt für mich halt der Grund war, warum sie es schaffen würden, weil er zumindest dann ab Oktober oder wann auch immer dann einigermaßen dabei sein wird und dann der Spieler ist, der diesen Unterschied macht, damit du in dieser engen Liga da unten vielleicht 15. wirst und nicht 16. oder 17.
Etienne hat auch Mainz genommen, nicht?
Ja.
Ja, gut, jetzt muss er ja aus Prinzip.
Mach ich auch ehrlich gesagt jedes Jahr.
Ich wollte gerade sagen, die hast du immer auf dem
Kick. Das schwingt
bis es immer, klappt.
Schwingt auch immer ein Stück Hoffnung mit. ich kann einfach auch mit dem Kader nicht so richtig viel anfangen. Das ist der offiziell, also, nee, nicht offiziell. Man muss es vermutlich schon so sehen, dass Köln einen schwächeren Kader hat als Mainz. Aber ich finde irgendwie, die haben letzte Saison keinen geilen Fußball gespielt. Und irgendwie habe ich mir jetzt so in den Kopf gesetzt, dass das einfach, ich gehe nicht immer so wie ihr so nach rationalen Gesichtspunkten, sondern ich lasse auch oft da einfach so ein Stück weit Emotionen mit einfließen, guck mir das dann so an, versuch Schwingungen so wahrzunehmen und da habe ich irgendwie im Inneren habe ich gespürt, dass es für Mainz dieses Jahr oder also dann nächstes Jahr diese Saison soweit ist. Ohne das muss man sich einfach auch mal auf so ein Bauchgefühl verlassen können.
Also ich bin auf jeden Fall bei dir, Mainz Krebs schon seit einiger Zeit immer mal wieder im unmittelbaren Einzugsbereich des Abstiegs herum und hat natürlich auch so ein bisschen davon profitiert, dass andere Mannschaften noch mehr gekriselt haben. Ja, letztes Jahr zum Beispiel Bremen, wo sie dann erst im direkten Duell quasi den Nicht-Abstieg perfekt gemacht haben. Und ich sehe eben auch, dass sie die Mannschaft nicht krass weiterentwickelt haben. Eventuell geht noch mit Mateta jemand, der vorne im Sturm wichtig ist. So dass natürlich die logische Konsequenz wäre zu sagen, okay, sie werden vermutlich nicht besser sein. Und viel schlechter geht wiederum auch nicht. Also ich glaube auch, dass Mainz auf jeden Fall da unten eine Rolle spielt. Aber man muss sich ja auf 3 festlegen. Über wen wir noch nicht gesprochen haben, sind auf jeden Fall Bielefeld und Stuttgart, die auch genannt wurden. Bielefeld sogar 4-mal bis auf Tobi. Warum, frage ich mal lieber so rum, warum nicht Bielefeld?
Erstens, weil ich was wagen wollte. Und ich glaube, Bielefeld ist der langweiligste, den man dann nehmen kann. Weil es halt so offensichtlich ist. Da haben wenigste Geld.
Findest du uns alle langweilig?
Ihr seid alle langweilig, ihr wagt nichts. Ihr setzt keine Trends, ich setze Trends. Bielefeld ist natürlich, klar, auf dem Papier haben sie den schwächsten Kader, kann man nichts gegen sagen. Sie haben kein Geld investiert, sie haben eigentlich sämtliche Spieler, die sie geholt haben, haben sie ablösefrei geholt. Aber sie sind erstens mal von der Spielidee in der zweiten Liga letztes Jahr, hast du ja auch verfolgt als HSV-Fan, waren sie extrem souverän. Also die haben ja wirklich von dem ersten Spieltag bis zum letzten Spieltag souverän diesen Aufstieg gemeistert. Sie sind eine Mannschaft, die giftig ist, gegen die du nicht spielen magst. Also wird nicht kein Paderborn sein, die wir mit viel Lob überschütten, sondern es ist eine Mannschaft, die halt mit dem Körper reingeht, die halt im Zweifelsfall eine Flanke auf Klos schlägt. Das muss nicht immer schön sein, sondern im Zweifelsfall können sie auch dieses Mittel. Ich glaube, das könnte so ein Union-Effekt werden, wie letztes Jahr, wenn sie es halt halbwegs gut aus dem Anfang rauskommen. Und Transfers sind auch nicht so schlecht. So ein Cordova, dem traue ich zu, dass er als Leihspieler da nochmal ordentlich zuschlägt. Gebauer haben sie gekauft, sie haben Doan jetzt gekauft, an dem viele hinterher waren. Also da sind schon interessante Männer dabei. Und ich glaube, wie gesagt, dass ihren Spielstil so ein bisschen, in der zweiten Liga mehr Ballbesitz, jetzt ein bisschen mehr Kampf. Kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich irgendwie da zusammenhamstern. Aber sie sind natürlich ganz offensichtlich, allein weil der Kader sehr viel weniger wert ist als bei allen anderen Bundesligisten, weil der Etat sehr viel geringer ist, sind sie Abstiegskandidat Nummer 1.
Ja. Es ist natürlich tatsächlich, wie du sagst, immer sehr langweilig. Aber in Bielefeld ist für mich so ein bisschen wie Paderborn letztes Jahr, aber nicht ganz so krass. Also ich sehe Bielefeld noch irgendwie schon auch stärker und gebe denen auch mehr Chancen auf den Klassenerhalt als Paderborn letztes Jahr. Aber was für mich zum Beispiel auch noch ein Faktor ist bei diesen Vereinen, sind die fehlenden Zuschauer. Weil Union letztes Jahr doch sehr von den Fans auch getragen wurde. Das fällt natürlich unter Corona-Zeiten weg, sodass so ein bisschen dieser emotionale Aspekt nicht unterfüttert wird durch die Zuschauerunterstützung. Und ich glaube, das kann einem Verein wie Bielefeld auch noch mal zum Verhängnis werden.
Eigentlich brauchen wir dann jetzt von Ralle ja den handelsüblichen Spruch, der jetzt für Bielefeld gilt, oder?
Nee, den erwarte ich bei Bielefeld nicht. Haben wir letztes Jahr bei Paderborn gehabt. Ich habe die Vorlage von Tobi auch am Wochenende genutzt für Leeds, wobei ich davon ausgehe, dass Leeds deutlich mehr Punkte holen wird. Ich gehe bei Bielefeld aber nicht davon aus, dass sie ganz viel Lob bekommen werden, weil dafür ist die Spielweise nicht, es sei denn, wir werden komplett überrascht, davon gehe ich aber nicht aus. Ich würde bei Bielefeld, obwohl ich sie selber genannt habe, mal ganz kurz in den Raum stellen, ob da nicht so ein bisschen ein Darmstadt-Effekt im ersten Jahr möglich wäre oder möglich ist. Eine Mannschaft, die mit relativ wenig Mitteln versucht, sich in der ersten Liga zu halten. Die Physis ist vorhanden. nur auch Frage an Tobi oder an die, die sie in der letzten Saison in der zweiten Liga häufiger gesehen haben.
Kannst du mich ruhig namentlich nennen.
Dieses defensiv sehr eklige, was Darmstadt ja ausgezeichnet hat, das hat, glaube ich, Bielefeld nicht in dem Maße drin.
Die sind schon sehr körperlich. Also die sind schon sehr körperlich, ja, aber die sind jetzt nicht komplett nur auf Spielzerstörung und lange Bälle. Das kann man nicht sagen. Also die waren schon eins der Teams mit den meisten Pässen im deutschen Profifußball. Ortega, der Torwart, hat mehr Ballkontakte gehabt als jeder andere Profikeeper im deutschen Fußball letzte Saison, weil die den sehr stark mit einem mitten, sehr viel hintenrum, sehr viel Pass. Das werden sie auch in der ersten Liga machen, glaube ich. Also das ist nicht nur einfach langen Ball und hoffen, dass da vorne irgendwas abgeht. Das ist schon der Versuch, auch spielerisch Lösungen zu finden. Also die können schon beides so.
Und jetzt ist halt die Frage, die können beides. Ja, in der zweiten Liga war das auch gut, nur in der ersten Liga läuft das halt ein bisschen anders. Wie schaffen sie es, ihre Spielweise zu adaptieren?
Sie sind halt nicht naiv wie Paderborn. Also sie sind halt nicht ein Team, das im Zweifelsfall mit 5 Mann nach vorne rennt. Das hat ja der HSV zu spielen bekommen, Stuttgart auch. In diesen Spielen gehen sie dann halt schon eine Nummer tiefer und gucken dann über das auch den Gegner den Ball und gucken dann, wie gesagt, dass sie über die Zweikämpfe ins Spiel kommen und über schnelle Umschaltverhalten. Dass man auch sehr stark trainiert hat, dieses schnelle Umschaltverhalten. Deswegen habe ich nochmal Cordova hervorgehoben. Der wird nicht vorne im Sturm spielen, der wird auf dem Flügel spielen und immer wieder in den Strafraum reinstarten, weil sie eben genau das wollen halt, Flügelstürmer, die in den Strafraum reingehen im Umschaltmoment.
Wow. Ich habe ehrlicherweise auch nur noch hinzuzufügen, dass ich glaube, der einzige Faktor für Bielefeld ist die Geschlossenheit mit einer Mannschaft, die ja, glaube ich, korrigiert mich gerne, aber vom Kader her, glaube ich, schon auch recht lange auch aus den Niederungen der zweiten Liga zusammengeblieben ist und jetzt halt ein Abenteuer in der ersten Liga hat und dieser Darmstadt-Effekt, den du vorhin beschrieben hast, ja dann schon auch das Einzige ist, woran man sich da festhalten kann. Aber ich glaube, ehrlicherweise auch keiner da jetzt sofort alles auf links dreht, wenn es am Ende Platz 17 oder 18 wird und es zurück in die zweite Liga geht.
Ein letzter kleiner Faktor noch. Ich habe mir auch überlegt, so das bestmögliche Szenario, wir werden Corona los im nächsten halben Jahr irgendwann. Und vielleicht können wir dann nochmal im März, April, Mai ein paar Spiele mit vollem oder fast vollem Stadion erleben. Bei welchen Teams wäre dann halt, wo würde dann halt der größte Effekt zu spüren sein? Wo würden halt die Leute richtig abgehen, dass sie noch diese 3, 4 Spiele im Stadion sehen?
Also da wollte ich auch gerade was zu sagen, weil Nils das auch schon angekratzt hat. Irgendjemand hat es neulich gesagt, dass, ich glaube, es war ein Bobic-Interview oder was ich gelesen habe, dass viele Spieler auch tatsächlich ein Stück weit profitieren davon, dass keine Fans im Stadion sind, weil der Druck geringer ist, weil du nicht sofort ausgepfiffen wirst oder so. Also dass dadurch, dass es ruhiger zur Sache geht, dass sich Spieler mehr trauen. Man sagt immer so einfach, ja, das Pushen von den Rängen fehlt und das wird wahrscheinlich für viele Vereine auch mehrheitlich so sein, aber es gibt auch ein paar Spieler, die es vielleicht gar nicht so schlecht finden für die Entwicklung, dass da bei einem Fehlpass nicht gepfiffen wird oder so. Es gibt ja nicht nur Spieler, die bei Fans beliebt sind oder so, das darf man ja auch nicht vergessen. um deine Frage zu beantworten, glaube ich schon, dass natürlich Vereine mit lauten Fans, aber das wird wahrscheinlich bei allen so sein, dass es wie so aufgezogene, wie so eine Steinschleuder, dass es in vielen Stadien ganz schön abgehen wird, aber ich glaube auch so Fans wie von Eintracht, auch Bremen, Köln, es gibt die ganzen Traditionsvereine, die alle Fans haben, die danach brennen, Dortmund, ich muss jetzt nicht alle aufzählen, ihr kennt es alle selber, die werden, glaube ich,
alle Fans von Dortmund?
Nein, die werden nicht alle Fans von Dortmund, aber die werden alle ins Stadion gehen und ganz schön Lärm machen. Es wird ein geiler Tag, ein geiler Spieltag, wenn zum ersten Mal wieder die Stadien voll sind, glaube ich. Da können wir uns alle schon drauf freuen. 2026.
Ehrlicherweise wird diese Zwischenebene ja schon ganz spannend, um meinen letzten Satz noch dazu zu geben. So, Bremen hat, glaube ich, 8.500 Zuschauer zugelassen. Das klingt ja jetzt erstmal in einem 50.000-Mann-Stadion noch nicht so geil, aber ich glaube, es kann trotzdem auch einen Effekt haben, wenn die intensiv sich um ihre Mannschaft kümmern wollen, wenn wir zum Ende der Saison mitgekriegt haben, was ein erweiterter Betreuerstab von Werder Bremen in Spielen für Lärm machen konnte. Also das kann auch noch ein sehr interessanter Fakt werden, glaube ich. Also finde ich wirklich jetzt. Und das ist natürlich jeder dieser Traditionsvereine wie gemacht für. Aber auch natürlich Bielefeld. Das hast du ja im Pokal an Rostock gegen Stuttgart gesehen. Jetzt weniger am Ergebnis, aber vielmehr an der Art und Weise, wie Hansa Rostock und die Fans dieses Spiel zelebriert haben.
Ja.
Das ein bisschen ist über die Grenzen hinaus des Erlaubten, aber du hast auf jeden Fall die Intensität gemerkt.
Das ist übrigens auch nochmal so ein Faktor, ne? Weil die Anzahl der Leute, die ins Stadion können, die ist ja nicht bundesweit gleich geregelt, sodass es durchaus sein kann, dass einige Vereine mehr Fans zulassen können Was dann auch schon wieder ein bisschen schwierig ist. Heute beim Pokalspiel in Dresden sind, glaube ich, 15.000 Leute oder so drin, weil da sieht man das ein bisschen lockerer in Dresden. In Hamburg dürfen was? 1.500 oder was? Ich weiß es nicht. Also es ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Lass uns mal, bevor wir gleich diesen Absteigerpunkt hier beschließen, noch über Stuttgart reden. Den haben ja immerhin drei von euch. Ralf, Nico und Tobi. Leute, wer möchte denn anfangen, mir zu erklären, warum Stuttgart direkt wieder runtergeht?
Ich sehe das nicht so. Das müssen die anderen sagen.
Ja, ich habe ja die aufgezählt, die sie getippt haben.
Achso, ja, dann schieß los.
Wer will anfangen?
Nico.
Ja, also für mich ist es das Gefühl von einer jungen, wilden Mannschaft, die aber schon in der zweiten Liga nicht ganz das geschafft hat, was also das auf dem Papier der VfB Stuttgart in der zweiten Liga hätte liefern sollen und ich jetzt nicht die großen Neuverpflichtungen und auch nicht die großen Möglichkeiten im Verein gelesen habe, die dafür sorgen, dass es viel mehr Mut gibt, dass man jetzt diesen nächsten entscheidenden Schritt macht. Und das ist in der Konstellation für mich ein klarer Faktor, dass es eher auf dem Niveau von Bielefeld sich begeben wird und damit von Spieltag 1 gegen den Abstieg geht. Und da ich diese Liga ja aus der letzten Saison nun mal hardcore kenne und auch bewusst nicht Mannschaften wie Augsburg und Mainz da reingenommen habe, von denen ich jedes Jahr denke, dass sie gegen den Abstieg spielen, weil ich einfach weiß, dass sie es nicht, also die wissen das seit Tag 1 und deshalb machen sie es dann auch einfach nicht und sind am 30. Spieltag durch, wird es diese Mannschaften eher erwischen. So, Punkt. Das ist mein Stuttgart-Fazit. Mhm.
Für mich war halt auch diese Verletzung von Gonzalez sehr ausschlaggebend, weil der erstens der einzige Angreifer ist, dem ich 10 plus Tore zugetraut habe. Und selbst das halt nur in einer wirklich absolut genialen Saison.
Die aber hätte der nicht hier wechseln sollen?
Ja, eben. Und das ist der zweite Punkt. Wenn er nicht gespielt hätte, dann wäre er gewechselt. Also entweder er hätte gespielt und Tore geschossen oder er hätte gewechselt und nochmal Geld reingebracht, um halt andere Transfers zu finanzieren und auch noch die Möglichkeit, einen anderen Stürmer zu verpflichten, zu finanzieren. Beides fällt jetzt weg durch diese Verletzung, weil er fällt, glaube ich, bis Oktober, November irgendwann aus. Und ja, dann hast du halt im Sturm halt niemanden, keinen Namen, der nach Toren schreit. Al-Gadoui, Kalajdzic, die haben halt alle nicht mal in der zweiten Liga bewiesen, dass sie viele Tore schießen können. Das ist halt die große Frage, wer soll da Tore schießen? Tempo hat die Mannschaft, ja. Die haben auch Jugendlichkeit, die haben den jüngsten Kader der gesamten Liga. Das ist schon was. Da gibt es auch Spieler, die sich nochmal entwickeln können. Ich werde ihn garantiert falsch aussprechen, Waman Gituka, der sehr gut gespielt hat, auch am Wochenende im Pokal. Oder auch ein Anton, den sie ja gekauft haben als Abwehrchef, der auch Bundesliga-Erfahrung bereits hat und da vielleicht ein bisschen was mitbringen kann. Ist halt die Frage, ob sie da dieses Tempo nutzen können, ob da Spieler durchbrechen und wer schießt die Tore, wie gesagt. Das ist die Frage, die sich mir stellt und deswegen habe ich dann Relegationsplatz gesagt für sie. Mhm.
Tempo und jugendliche Unerfahrenheit und möglicherweise auch Naivität sind natürlich hervorragende Voraussetzungen für jede Menge Lob. Mhm.
Ach, da greift dann die Gönnische Formel mit, sie werden sich viel Lob einhandeln.
Na, ich denke schon, dass der VfB eher durch oder versuchen wird, durch einen gewissen Spielstil, der eher spielerisch, der eher auf Tempo ausgelegt ist, die Punkte zu holen. Nur all die Punkte, die auch die Tobi eben aufgezählt hat, ja, alles schön und gut, aber du brauchst halt auch einen, der den Fuß dann hinhält oder den Kopf, damit der Ball über die Linie geht. Und da sehe ich bei Stuttgart in Kombination, das ist jetzt nicht so, dass sie riesig abfallen, aber in Kombination des Ganzen sehe ich, ja, große Schwierigkeiten auf den VfB zukommen.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, was diese junge Mannschaft machen kann. In der zweiten Liga hatte sie natürlich das gleiche Problem wie der HSV, dass die Mannschaften sich da hinten reingestellt haben und Stuttgart erstmal gesagt haben, ja komm, mach du mal das Spiel, schau mal, wie du gegen unser Bollwerk ankommst. In der ersten Liga haben sie eben die komfortable Situation, der Underdog zu sein und ihrerseits kontern zu können, eventuell mit den schnellen Leuten dann eben ja auch daraus Profit schlagen können. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie Stuttgart in dieser Liga ankommt. Ich denke, es ist schon eine Mannschaft mit viel Potenzial. Ob sie reif genug ist für die erste Liga, wird sich zeigen. Sie haben auch diesem Jahr so ein bisschen eine Situation, dass es viele Vereine gibt, die sich anbieten, auch nicht so eine gute Saison zu spielen. Das ist auch immer so ein bisschen zyklisch. Und ich glaube, das kann auch nochmal ein Vorteil sein, dieses Jahr für Stuttgart. Ich bin sehr gespannt. Wir sind damit durch mit unserem Abstieg und machen eine mini kleine Pause. Nur ein Spot, ihr Lieben. Wir sind in Kürze wieder da. Und dann feuern wir unsere anderen Prognosen ab. Bis gleich.
Bitburger mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopfen. Feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück, habe ich doch gesagt, das geht ratzfatz. Ich hoffe, ihr seid nicht irgendwie aufgestanden und hört uns jetzt hier von hinten irgendwie in der Küche oder auf dem Klo und denkt so, oh nein, es geht weiter. Okay, wir warten noch 3 Sekunden. Okay, jetzt geht's weiter, sorry. Also die Zeit habt ihr hoffentlich gut genutzt. Wir reden weiter über unsere Saisonprognosen mit unserem guten Freund Ralf Gunnar-Schmidt. Nico, der wieder da ist, Eddie, Tobi, ihr seid da, alle sind da. Und wir reden darüber, welche Teams uns überraschen werden in der nächsten Saison. Und schauen wir mal an, was wir so hier für Prognosen abgegeben haben.
Was ist das jetzt? Welche Kategorie?
Absteiger.
Nee.
Nee, Überraschungsteam. Ey, klopf, klopf. Klopf, klopf. Ah, da ist. Oh! Oh, 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 oh. Okay. Das sind fünf unterschiedliche Vereine.
Ich muss mich gleich an der Stelle verteidigen.
Och, Nico Beckspin, Alter.
Ja, aber es gibt einen Grund.
Ja, ja.
Jeder hat bestimmt einen Grund für seine.
Wo gehst du denn jetzt hin?
Ja, das ist doch albern. Was soll das denn? Jedes Jahr der gleiche. Ich halte mich zurück mit so einem Quatsch. Ich mache hier Stuttgart, weil ich ja auch mal nett bin. Natürlich sehe ich es genauso wie Nils.
Ja, dann mach doch einfach.
Das ist ja wirklich albern, ey.
Nee, aber ich möchte an der Stelle kurz auch, weil ich habe ja ehrlicherweise mit 4 von 5 Mal Werder Bremen als Abschiedskandidat auf der anderen Tabelle gerechnet. Deswegen wollte ich hier ein Gegengewicht setzen und meine leise Hoffnung auf mehr als Platz 16 äußern und deshalb Überraschung. Weil jeder, und auch im Chat lese ich das ja immer, ja quasi Bremen als Absteiger sieht, deswegen sage ich nein, Überraschung.
Das ist der einzige Grund.
Ja, und weil ich näher dran bin und weiß, dass das alles besser wird, als das letzte Saison ausgesehen hat. Aber ja, soll ich da jetzt schon ausholen? Dann nur ganz kurz zusammengefasst, ich finde die Art und Weise, wie sie aufgeräumt haben, super. Der Kader hat sich nicht groß verändert. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es fußballerisch und auch in den einzelnen Persönlichkeiten in der Mannschaft zu einer anderen Intensität auf den Positionen und im Miteinander kommen wird, was dazu führen wird, dass die Spiele nicht so herschenken werden wie in der Vergangenheit und auch nicht vom Fitnesslevel her in der 70. abbrechen. So, deswegen bin ich ziemlich sicher, dass es eine bessere Saison wird. Und wenn man letzte Saison eigentlich abgestiegen ist und dann vielleicht sogar im Mittelfeld der Tabelle landet, ist es eine Überraschung.
Ja, also ich gehe insofern mit, dass die Ausgangssituation für Bremen eine deutlich bessere ist. Weniger Verletzte. Man hat, glaube ich, gelernt aus dem Desaster, aus dem Fitness-Desaster des letzten Jahres. Wenn man daraus nicht gelernt hat, dann haben sie aber auch wirklich verdient, runterzugehen. Safe. Spielerische Mängel sind die eine Sache, aber die Mannschaft nicht fit zu kriegen, das darf eigentlich nicht passieren. Von daher ist für mich auch völlig klar, dass Bremen eine bessere Saison spielen wird als die letzte.
Und damit ist es keine Überraschung eigentlich.
Dann ist es keine Überraschung. Ne? So finde ich, find ich nämlich auch. Noch eine Frage an dich. Ich habe jetzt ja Füllkrug bei Kickbase. Ich überlege, ob ich den verkaufe oder ob ich Cordoba behalte oder Füllkrug. Was meinst du?
Ich nehme ihn.
Ja, kannst du mir gerne ein Angebot machen, aber sag mal, was spielt der Junge? Trifft er?
Also ich glaube schon, dass auf dieser Position eigentlich Füllkrug Selke mindestens einen Schritt voraus ist. Allein schon, also wenn wir von der Mittelstürmerposition reden, allein schon, weil er, ich glaube, einen engeren, intensiveren Draht zum Trainer hat, auch in Bezug auf Reibung und darauf, dass irgendwie sich was, also dass man den Konflikt sucht, um besser zu werden. Selke hat jetzt halt ein bisschen mehr getroffen. Ob das jetzt der Grund ist, dass er im Pokal gespielt hat oder nicht, das mag ich von außen nicht ganz so einzuschätzen.
Ich wollte einen konkreten
Tipp. Ja, Füllkrug wird spielen und Füllkrug wird Tore machen.
Also soll ich ihn behalten?
Oh. Ja.
Okay, danke. So,
das ist so ein 10-Tore-Stürmer.
Nur 10 Tore? Na gut, für Bremen ist das viel. Ja. Machen wir mal weiter hier. Ralf, Ralinho, machen wir mal links weiter. SC Freiburg, wieso ist denn SC Freiburg eine Überraschung?
Also ich würde fast sagen, der Tipp ist relativ langweilig, ich weiß, weil Freiburg, wenn sie nicht absteigen, haben sie eigentlich überrascht. Aber ich sehe es so, nach der letzten wirklich guten Saison erwarten oder kann man auch erwarten, okay, jetzt geht es mal in die andere Richtung. Ich erwarte nicht, dass sie so lange an den internationalen Plätzen dran sind, aber ich traue Freiburg zu, wird wieder eine sehr ich nenne es mal, sorglose Saison zu spielen mit einem sehr attraktiven, interessanten Fußball. Und das kann man dann durchaus auch als Überraschung definieren.
Also was heißt das positionell? Also glaubst du jetzt, dass sie Abstiegskampf oder Mittelfeld?
Nein. Ich rechne wirklich mit einer, mit sorglos meine ich tatsächlich, dass man nicht im Abstiegskampf drin hängt. Die letzte Saison war ja zum Teil überragend positiv mit Platz 3 oder 4 permanent. Dann ist man ja so ein bisschen abgerutscht. Aber da, wo sie gelandet sind, zum Ende der Saison sehe ich sie auch in der kommenden Saison und rechne nicht mit einem erdrutschartigen Abstieg, also mit einem Fall Richtung Abstiegszone. Was ich schon wieder als Überraschung definiere, oder was sich durchaus als Überraschung definieren lässt, finde ich.
Haben wir noch keine echte Überraschung, finde ich.
Ich auch nicht als Überraschung, weil wenn du so eingelaufen bist wie letzte Saison, dann ist das ja, also dann die Überraschung wäre, wenn sie nächstes Jahr Champions League spielen.
Oder Europa League.
Safe. Ist das für euch der Anspruch an den SC Freiburg?
Was wir
in der letzten Saison gesehen haben?
Nee, aber es ist ja, also sie sind ja auf einer Position, dass es eher eine enttäuschende als eine überraschende Saison werden kann. Natürlich mit dem Grundgefühl, dass es immer eine Überraschung ist, wenn Freiburg nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Ja, wenn das der Punkt ist, dann ja. Aber das ist ja auch ein Romantikgefühl, dass die Mannschaft in den letzten Jahren ja quasi selber schon aufgehoben hat, weil sie einfach nichts damit zu tun haben, weil sie viel zu gut dafür sind.
Ich habe das Gefühl, dass sie nicht als Abstiegskandidat in die Saison reingehen. Nö. Vielleicht liegt das auch an mir einfach, aber ich hätte jetzt die nicht auf dem Abstieg gehabt einfach. Auch wenn sie viel verloren haben, klar, mit Koch einen sehr wichtigen Spieler verloren haben.
Waldschmidt,
ja, der ist jetzt kein Stammspieler gewesen, aber Torhüter Schwolo zu Hertha, das ist auch nochmal ein großer Verlust.
Flecken ist verletzt,
aber Uphoff geholt. Ja. Das Torhüter-Talent. Glaube ich schon, dass ich halt, deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch, weil niemand halt Freiburg so als.
Uphoff ist 27, ne?
27. Ja, hab ich jetzt verwechselt mit.
42 ist auch ein großes Talent.
Hab ich mit irgendjemandem verwechselt, ich weiß gar nicht mit wem. Egal.
41.
Komm
auf die Uhr mal
zurück. Für mich ist halt keine. Ich hätte gehofft, dass du sagst, jetzt Freiburg kommt in die Europa League, weil das wäre für mich halt. What? Oder spielt um die Europa League mit. Das wäre für mich Überraschung.
Aber unterm Strich ist es immer noch so, dass Freiburg nur vor den beiden Aufsteigern Union und Köln liegt, was den Marktwert angeht. Ja. Also der Verein bleibt halt klein. Jetzt ist es natürlich, ich verstehe auch euren Absatz absolut, das spricht hier aber auch total für die Arbeit der Freiburger und für die Arbeit von Christian Streich, dass man mittlerweile eigentlich davon ausgeht, dass dieser Verein ja mit zum Bundesliga-Inventar gehört und mit unten gar nichts zu tun hat.
Ja, klar.
Die Mittel haben sich ja nicht groß verbessert in den letzten Jahren.
Nö, da widerspricht ja auch keiner. Aber darum geht es ja jetzt in der Kategorie nicht. Es geht ja darum, welche Mannschaft sozusagen so abschneidet, wie man es vorher eigentlich nicht erwarten könnte. Und dass Freiburg im gesicherten Mittelfeld irgendwie landet, ist eigentlich, finde ich, mit einer der sichersten Bets, die du diese Saison hast.
Ja, wir werden sehen. Die Saison wird uns zeigen.
Meine Meinung, ey, Ralle. Keine Ahnung. Ich habe auch noch kein Tor in der Bundesliga geschossen, ne?
Ich auch nicht.
Doch.
Was? Also in der ersten.
Aber es wäre immer ganz interessant jetzt, Eddie, wenn du auf der anderen Seite Stuttgart ja wahrscheinlich aus den gleichen Argumenten da als Überraschung siehst, warum Ralle eher sagt, dass sie halt sich Lob einhandeln, aber trotzdem runtergehen.
Also zum einen, weil ich einfach auch gar keinen Plan habe. Und zum anderen, weil ich finde, dass Stuttgart sehr viele interessante, so junge, hungrige Spieler hat mit viel Talent. Und wenn es bei Überraschung geht, dann würde man natürlich denken, also wo ist einfach die größte Diskrepanz von dem, was anzunehmen ist und wie sie abschneiden. Und ich glaube, es gibt immer diesen einen Aufsteiger, der ein bisschen überperformt. Und in meinem Kopf ist es diese Saison Stuttgart. Ihr habt natürlich recht, was ihr gesagt habt, auch über den Sturm und so mit der Verletzung. Aber ich glaube auch, dass Kalajdzic nicht so ein schlechter Vertreter erstmal ist. Und dann kommt irgendwann Gonzalo zurück. Wie heißt er? Gonzalo? Irgendwann zurück und dann haben sie da eigentlich auch einen ganz ansehnlichen Sturm. Und ich finde, wenn Stuttgart im Mittelfeld landet, dann wäre das eigentlich schon eine Überraschung. Erst recht, wenn ich sehe, dass ihr die alle auf Abstieg getippt habt. Und sehe einfach so, sonst auch oft bei den anderen Vereinen habe ich einfach nicht so das Überraschungspotenzial einfach gesehen. Also bei den anderen Abstiegskandidaten habe ich es nicht so geglaubt. Bremen ist für mich so ein bisschen wie auch bei Freiburg, ist für mich jetzt nicht die große Überraschung, wenn sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Für mich war die große Überraschung, dass sie letzte Saison, also
Für mich war es natürlich keine Überraschung, aber muss ich jetzt sagen. Nein, aber es ist, die haben sich auch noch mal, haben sich auch noch mal verstärkt, haben nicht mehr das Verletzungspech, all die Sachen, die ihr gesagt habt. Also ich gehe davon aus, dass Werder Bremen eine ruhigere Saison spielt als letzte Saison. Und deshalb gibt's gar nicht so viele Kandidaten, die krass überraschen können. Mein Zweckpessimismus verbietet es mir, da auf die Eintracht zu tippen. Aber da kann ja Nils gleich noch ein bisschen zu sagen, warum er das so sieht. Ich keine Ahnung. Deshalb war für mich Stuttgart ist so von all denen, die ich in den Abstiegskreis zähle, sind das die noch am ehesten. Wir haben nur ein paar interessante Spieler. Warmin Guter habt ihr schon gesagt, irgendwie Kalajdzic. Das sind alles so Spieler, die kennt man noch nicht. Sosa.
Endo ist ein guter
Endo. Junge. Also haben sich dann hinten noch mit Kobel einen neuen Torhüter geholt, also ein bisschen noch einen neuen Innenverteidiger, also auch an den Abwehrschwächen gearbeitet. Ich trau Stuttgart zu. Und es ist auch einfach ein Verein, der in die Bundesliga gehört, sage ich auch ganz ehrlich. Ich würde mich freuen, wenn Stuttgart irgendwie es schafft, wieder ein fester Bestandteil zu werden.
Hm. Frankfurt.
Ja, Frankfurt. Der Grund, weshalb ich Frankfurt genommen habe, ist, weil ich wusste, dass Eddie sich diesmal nicht traut und ich trotzdem ihm den Genuss gönnen möchte, dass dieses Team bei den großen Überraschungen stattfindet. Der inhaltliche Grund, weshalb ich Frankfurt genommen habe, ist, weil sie zum ersten Mal seit 2 Jahren nicht in 3 Wettbewerben performen müssen und am Ende oder auch mittendrin eine Belastungsgrenze überschreiten und daher auch die Ergebnisse in der Bundesliga dann nicht mehr die waren, die sie hätten sein können. Wir gerade in Corona-Zeiten, in denen wir gerade auch schon besprochen haben, wie das für die Bayern sein wird, ist das dieses Jahr eher noch höher anzusetzen, die Belastung, wenn du international dabei bist. Sodass ja Frankfurt zum ersten Mal eben sich wirklich auf die Bundesliga konzentrieren kann. Und Stand jetzt hat man noch nicht die krassen Abgänge, wie in den letzten Jahren, als man vorne im Sturm alle 3 verloren hat. Eventuell geht ein Hinteregger, eventuell geht ein Kostic, aber da gibt's halt momentan nichts Konkretes, also gehe ich mal davon aus, es bleibt dabei. Und wenn diese Mannschaft so zusammen bleibt, dann hat sie eben das Potenzial zu überraschen und vorne wirklich mitzuspielen, weil sie eben diese Regenerationsphasen hat und sich dann nur auf die Bundesliga konzentriert. Und wenn man sich die Mannschaft anguckt, ist die einfach durch die Bank weg gut besetzt. Vorne wurde jetzt ein Silva fest verpflichtet. Dazu kommt ein Bastost, der, wenn er verletzungsfrei bleibt, immer für seine 10, vielleicht 15 Tore sogar gut ist, wenn er eine sehr gute Saison spielt, der sehr kopfballstark ist. Du hast Hinteregger hinten drin, der gehalten wird wahrscheinlich, Abraham Dicker. Rode, der ein Antreiber ist, auch da, wenn er fit bleibt. Kamada ist ein super Spieler. Kostic ist ein großartiger Spieler. Also ich sehe eine Menge Potenzial bei Frankfurt und deswegen sind sie meine Überraschung der Saison.
Mir fehlt immer noch bei Frankfurt. Frankfurt habe ich lange überlegt, ob ich die als Überraschung nehme, aber mir fehlt Kreativität so ein bisschen. Du hast Kostic als Flügelstürmer, hast aber am Wochenende wieder gesehen, was passiert, wenn Kostic fehlt. Da fehlt einfach dem Spiel nach vorne verdammt viel. Kamada, ja, aber der hat auch noch keine 3 guten Spiele hintereinander gemacht. Sagen wir, wie es ist leider. Der ist halt sehr unbeständig noch. Und dann ist wieder die Frage, wer macht die Vorlagen? Wer treibt das an? Rode, Chor, Ilsanker im Mittelfeld ist jetzt auch nicht das Kreativste der Welt.
Das ist sicherlich auch ein Schwachpunkt noch im Kader. Aber ich glaube, dass sich da auch noch was tut. Also ein Rechtsaußen wird noch kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Adi Hütter wünscht sich da einen Dribbelstarken, einer, der ins 1-gegen-1 gehen kann. Aber da muss man auch erstmal gucken, die rechte Seite mit Chandler, mit Da Costa, mit Touré, da musst du auch erstmal, die musst du, auch wenn das jetzt keine etatmäßigen Rechtsaußen offensiven Stürmer sind, oder Außenstürmer sind, sind das trotzdem Spieler, die zumindest weiß Hütter, was er da kriegt, da musst du auch erstmal vorbeikommen. Und ich glaube aber auch gerade in der Zentrale, gerade weil Kamada, das war jetzt auch im DFB-Pokal eines seiner schlechtesten Spiele, da ist ja auch noch diese Vertragsverlängerung, wo man nicht weiß, was dem Jungen gerade vielleicht auch durch den Kopf geht. Wirkte also so, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich der Berater wäre, würde ich sagen, unterschreib den Vertrag, weil ich sehe es genauso wie du, der hat seine Anlagen, die sind teilweise macht er geniale, wunderschöne Sachen, aber dem fehlt noch komplett die Konstanz und ja, manchmal sind die Berater ein bisschen schnell nach 2, 3 guten Spielen den Spieler aus einem guten Umfeld zu reißen. Ich würde ihm empfehlen, noch mal eine Saison dranzulegen und mal eine komplett konstante Saison abzuliefern. Ja.
Gut, also haben wir alle, oder?
Ja, Bielefeld
war hast du vorhin schon viel zu gesagt.
Ich habe noch eine andere Mannschaft überlegt. Kann ich die noch mal reinwerfen vielleicht?
Ach, ne?
Gladbach.
Überraschung wäre Meisterschaft.
Überraschung, ja, aber ich glaube, wenn die halt vorne mitspielen, ist das auch, ist das keine Überraschung. Deswegen habe ich es nicht gemacht, weil ich gesagt habe, nochmal, also, Champions League ist jetzt keine riesen Überraschung.
Die haben lange sogar vorne mitgespielt,
ja, und Platz
1. Also, was soll denn da noch passieren?
Nee, die sollte, dass sie noch ein bisschen Tick besser sind als letzte Saison einfach. Weil die haben den Kader zusammengehalten, sind die einzige von den Top-Teams, die halt wirklich den Kader zu 100% zusammengehalten haben, haben mit Hannes Wolf, Lazaro nochmal verstärkt. Champions League, okay, Doppelbelastung könnte nochmal haarig werden, könnte sehr haarig werden, gerade im Dezember, November. Aber warum sollen die nicht nochmal 3-4 Punkte mehr machen als letzte Saison?
Ich glaube auch.
Aber also, ist jetzt auch dann wieder keine richtige Überraschung.
Ich denke es auch, also weil der Trainer ist jetzt in der zweiten Saison und bei Trainer mit Substanz ist das besser als die erste Saison, weil sie die Mannschaft nach ihrem Sinne weiterentwickeln können. Und genau wie du sagst, die ist zusammengeblieben, die Mannschaft, und ist noch punktuell verstärkt worden, was sie muss, weil es wird eine Doppelbelastung mit der Champions League folgen. Und da hängt viel davon ab, auch, glaube ich, wie sie dann, wie viel Verletzte sie haben und wie viel Kräfte sie haben. Aber ist doch ganz klar, dass die Mannschaft, und sie ist ja auch noch relativ jung auf vielen Positionen, dass die sich eher nach vorne als nach hinten entwickelt. Aber man muss auch ganz klar sagen, Platz 1 und 2 sind besetzt. Und Platz 3, muss man mal gucken, Leipzig, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Aber also das ist für mich Gladbach, wäre das ehrlich gesagt keine große Überraschung.
So. Das, ich glaube, bei Gladbach sehe ich eher das Potenzial, dass es eine enttäuschende Saison werden kann, wegen den wegen dem engen Spielplan und der hohen Verletzungsanfälligkeit vieler Spieler. Und das muss nicht passieren, aber wir haben es gesehen bei Bremen, wenn 3-4 Säulen einfach mal über längeren Zeitraum ausfallen, dann wird das auch für Gladbach irgendwann. Ich meine, die sind echt breit aufgestellt. Ich finde Gladbach toll, wir loben die hier ganz oft und die haben auch einen tollen Kader. Aber Player, Thüram, Hermann, auch ein Hofmann, das sind alles Stindl, das sind alles Spieler, die in den letzten Jahren viel verletzt waren, viel ausgefallen sind. Und da muss man auch erstmal gucken, wie Champions League, DFB-Pokal, englische Wochen und so weiter sich auf diesen Verein auswirken. Also, ja.
Ja, dann haben wir alles, ne? Haben wir alle durch? Haben wir die Überraschungen besprochen? Kommen wir jetzt zu dem genauen Gegenteil, nämlich den großen Enttäuschungen.
Da bin ich gespannt
jetzt. Der Saison 21,
21. Ziemlich eindeutig.
Glaubst du?
Ja. Ich glaube, ich kann mir sehr. Das habe ich ganz oft erwartet. Das hatte ich auch fast genommen. Köln und Wolfsburg. Ja, okay. Wolfsburg. Ralle, wie kommt es dazu? Übrigens, ganz kurz, HSV, ganz kurz. In diesen Sekunden ist Anstoß in Dresden. Natürlich gucke ich das nebenbei, Leute.
Ja, Mann.
Ist doch klar für euch, oder? Geht klar, ne? So, fangen wir an hier, Ralle.
Ich glaube, das ist dann auch wieder so ein bisschen das Argumentationsproblem, das Tobi jetzt auch gerade bei Gladbach hatte. Was erwarten wir vom VfL Wolfsburg? Und ich persönlich fand die letzte Saison schon nah dran an einer Enttäuschung. Nah dran, nicht komplett. Sehe aber auch für die kommende Saison, weiß nicht, mir fehlt so ein bisschen die Einheit, die Richtung, in die das bei Wolfsburg gehen soll. Und deswegen erwarte ich persönlich keine gute Saison von Wolfsburg.
Keine gute Saison heißt dann kein Europa?
Ja.
Okay, das würde ich halt schon als Enttäuschung sehen, ja. Und ich war auch drauf und dran, Wolfsburg zu nehmen. Weil die ja auch doppelt spielen und die haben auch nicht den tiefsten Kader. Also gerade lass mal Weghorst ausfallen, dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen.
Du bist aber auch echt verliebt.
Ich habe ihn auch wieder bei Kicken.
Möchtest du dich eigentlich dieses Jahr wieder festlegen bei ihm?
Nee. Wie viele Hütten macht er?
Nee, das mache ich nie wieder. Ich hab auch schon, wurde auch schon verklagt von Leuten, die dann Geld aufgesetzt haben. Aber der Kader ist halt nicht so tief, muss man halt mal ganz nüchtern vorstellen. Vorne Wichrost, Ginczek hat man noch mit Bielek aus Polen Spieler gekauft, hoch veranlagt, kann jeweils auch nicht so viel zu sagen.
Spricht man den Bielek aus?
Bielek. Bialek. Ich kann keine
Bialek
Leute
aussprechen. Bialek ist da eigentlich viel geiler.
Bialek.
Ja, kann man sich jetzt mal darauf einigen, dass man den Mann Bialek nennt? Wieso nicht?
Klar, Schlager Arnold ist einer der besseren Doppelsechs in der Bundesliga, aber auch dahinter Gerhard, okay, Geologie, der eher in der Verteidigung zum Einsatz kommt. Jetzt hat man zum Beispiel auf der Rechtsverteidigerposition keinen Spieler mehr, weil beide verletzt sind. Babu, William, beide verletzt. Muss Klaus jetzt spielen. Ist auch nicht die beste Ausgangsposition. Und das dann halt auch noch mit doppelter Belastung. Da sehe ich halt das schon ein bisschen wie Ralf. Dass ich mir dann, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, wie das für Europa reichen soll. Nochmal.
Ja. Vor allem, die spielen ja, glaube ich, sogar noch Europa League Quali.
Ja, die spielen jetzt in Albanien oder wo? Ja.
Das ist zum Beispiel auch eine Frage, wie das jetzt zu Zeiten von Corona ist, weil wenn du da in irgendein so Risikoland fliegst und irgendwas ist oder so, und du tingelst da als Mannschaft, musst du, wie oft du dann irgendwo hinfliegen musst und so, das kann auch echt nervig werden für die Spieler durch Quarantäne-Geschichten und so weiter. Also darf man, wobei auf der anderen Seite sind die es ja gewohnt, weil die wohnen in Wolfsburg, das ist ja fast wie ein Quarantäneleben. Aber ja, ich war einmal da und ich hab's mir angeguckt, das ist nicht schön. Also insofern, da würde ich lieber doch nach Gelsenkirchen ziehen, aber ja, keine Ahnung, das könnte wirklich auch nochmal ein Faktor sein, tatsächlich diese Europa-Rundreise.
Mhm, definitiv, also gerade die Quali und diese Mühlen, die du dann hast, das wird nach hinten raus auf jeden Fall kosten. Auf jeden Fall. Und Wolfsburg hat sich nicht besonders gut verstärkt. Ich weiß nicht, ob das ein Spiegelbild der Finanzlage VWs ist oder so, aber die haben momentan offensichtlich nicht mehr so die krassen Ambitionen. Also ich weiß es nicht. Wolfsburg wird sich ein bisschen schwerer tun. Wollen wir mal weiter mit Hertha. Ich hatte Hertha auch.
Hast du einen Live-Ticker laufen, Nils?
Nee, ich habe das Spiel live laufen. Ich gucke das nebenbei.
Live-Ticker, da kennst du Nils schlecht.
Wieso ist was? Ach, shit, die Wand an! Jetzt habt ihr einmal nicht hingeguckt. Das war so klar.
Nico, Hertha BSC.
Deswegen frage ich.
Ach, komm.
Du hast das wirklich nebenbei laufen?
Ja, natürlich habe ich es nebenbei laufen.
Dann mache ich das jetzt auch auf.
Leute, ihr wisst, dass ich hier...
Ja, jetzt sag mal was zu Hertha. Ich hab doch gerade exakt...
Ihr wisst, dass ich hier Notizen mache.
Nee, Nico soll was zu Hertha sagen.
Das mache ich gerne. Was schreist du mich denn heute an so den ganzen Tag? Bist du schlecht gelaufen oder was?
Nein, ich schreibe überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht zickig. Tobi hatte ich schon dreimal gefragt.
Ihr wisst, Corona macht ja auch nicht halt. Ich würde euch am liebsten, wenn die Angebote gekommen wären, wäre die alle schon längst weg. Aber es ist natürlich schwer, Doppelpass.
Wenn ich ein Angebot bekommen würde, würde ich auch weggehen, natürlich.
Seid ihr bescheuert?
So, ein bisschen leise.
Glaub so, Alter, jetzt mal ganz ehrlich,
wo wollt ihr denn hin, ihr Lapp? Habt ihr euch mal angeguckt?
Ich will da gar nicht weg.
Mit deinem türkisen Pulli, wo willst du denn da hinwechseln, du mit deinen langen, zotteligen Haaren? Die nimmt doch keiner.
Das ist super in Mode.
Jetzt mal geguckt, wie die alle aussehen, geschniegelt und gestriegelt bei Sky und
ZDF. Ein bisschen mehr Fokus einfach, Leute. Hertha BSC.
Der Einzige, der realistische Chancen hat, irgendwie weggekauft zu werden, bin ich.
Mhm. Von Eintracht TV.
Wieso? Naja, okay.
Nico, Hertha BSC, jetzt komm.
Ja, sehr gerne. Hertha BSC. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass es eigentlich, bin ich der Einzige? Nee, ne? Noch jemand, ne? Wer noch?
Ja, ich?
Ja, sehr gut. Weil eigentlich ist das fast die Nahensliege. Es gibt da zwei. Ich war erst mal Schalke und dann habe ich mir die erste Runde DFB-Pokal geguckt und habe Marc quasi direkt geschrieben, nee, noch Hertha. Weil es einfach gemacht ist für einen Verein, der definitiv sich mindestens auf dem Niveau von Borussia Mönchengladbach sieht in der nächsten Saison, eher so noch ein bis zwei Plätze darüber und das einfach nicht erreichen wird, weil sie, glaube ich, aus einer Konstellation heraus, und da will ich jetzt gar nicht den Kader groß bewerten, sondern das Gesamtkonstrukt, es nicht funktionieren wird. Weil der Trainer zusammen mit den Erwartungshaltungen an den Verein, mit den Erwartungshaltungen der Verantwortlichen im Rücken, glaube ich, nicht dem gerecht werden kann. Und wenn sie nicht bereits nach 5 Spieltagen im oberen Viertel der Tabelle drin sind, wird es eng. Und das wird nicht passieren. Und darum wird es eine enttäuschende Saison für Hertha.
Ja, ich schließe mich an. Man hat es ja auch schon gesehen, die haben zwar viele Torchancen gehabt jetzt im DFB-Pokal, aber hinten die Abwehr.
Haben auch viele Tore gemacht, ja.
Ja, aber haben auch viel noch mehr gekriegt. Ja. Und die Abwehr, finde ich, ist ohne Boyata und Torunariga ist sie also direkt mal eine Klasse schlechter. Klar, die sind bald fit oder werden vielleicht zum Saisonbeginn auch wieder am Start sein. Ich sehe aber auch da das Potenzial, auf jeden Fall, dass da sehr hohe Ambitionen sind, viel Geld geflossen ist und ich noch nicht so diese mannschaftliche Geschlossenheit sehe. Auch viele Spieler noch nicht so wirklich da eingeschlagen sind. Man muss mal gucken, Toussaint wurde für viel Geld geholt, ob der wirklich schon Dreh- und Angelpunkt ist, wie man sich das vorstellt. Also Kunja, den finde ich krass, den finde ich cool, den hätte ich auch gern. Aber ansonsten.
Für was?
Für die
Hause einfach.
Den hätte ich einfach gerne als Kumpel, um ab und zu mal mit ihm zu telefonieren, zu fragen.
Der hat schon ein Bundesliga-Tor gemacht.
Sei mal ganz kurz leise, guck mal, was der Ralle macht.
Lieber Max.
Was macht der da?
Bei Bundesliga haben nebenbei was irgendwas. Gefragt, was warum nur nach Union Berlin, zu Union Berlin?
Ja, ja. Als der Zaubertrick.
Ihr habt doch das Hertha-Spiel auch am Wochenende gegen
Borussia. Ja, meine ich ja, da war doch nichts.
Super unprofessionell, nebenbei was anderes zu machen.
Inklusive, inklusive dem Fakt, dass ja schon nach dem Spiel eine Torwartdiskussion bei Hertha BSC aufgemacht wurde, dass Schwolo ja jetzt, also dass sie ein Problem auf der Torwartposition haben. Ja. Nach meinem Wissensstand ist es auch ein Kollege, der schon das ein oder andere ganz gute Jahr in der Bundesliga gemacht hat. Insofern ist das doch jetzt schon wieder von vornherein. Also wir haben nicht Manuel Neuer, aber wir wollen Manuel Neuer und der hält nicht wie Manuel Neuer, deswegen wird es schwierig.
Wobei ich glaube halt schon, dass in Berlin selber die Leute sich selbst sehr im Klaren darüber sind, dass sie eine Umbruchsaison haben. Mhm. Dass sie halt komplett sämtliche Leitfiguren der letzten Jahre einmal komplett rasiert haben. Ibisevic weg, Skjelbred weg und Jahrstein im Tor weg. Da spielt das Foto. Also dass da eine Umbruch stattfindet. Und ich glaube, in Berlin ist man sich darüber bewusst, dass das Zeit braucht. Ich glaube, außerhalb von Berlin ist das nicht so angekommen. Auch durch diese Big City Club. Rhetorik denken halt alle, dass Berlin dieses Jahr unbedingt um Champions League mitspielen möchte, was sie, glaube ich, gar nicht wollen. Ich glaube, die geben schon dem Labbadia Zeit über die Saison.
Aber machen wir uns auch nichts vor, wenn das dann in die Presse, ich meine, am Ende des Tages entscheiden ja trotzdem Kicker und Sky und diese ganzen Verantwortlichen dann auch ein bisschen darüber, wie der Verein gesehen wird. Und das wird dann ja ab Spieltag, wenn sie das Umbruch ja haben, dann sind sie ja theoretisch mit Mittelfeld oder ein bisschen an Europa mitspielen zufrieden, was ja auch, würde ich sagen, mit Mannschaft und Kader irgendwie auch realistisch ist, aber das wird ja niemandem reichen im öffentlichen Bild. Und dadurch wird ja von Tag 1 schon Gegenwind sein.
Also ich würde es zumindest wagen, Tobi, dahingehend eine Gegenfrage zu stellen. Bist du dir sicher, dass bei Hertha alle die nötige Geduld haben? Ich bin mir da nicht so sicher.
Kommt auf an, wen du meinst. Ich habe jetzt von den Fans gesprochen und von den lokalen Medien. Ich habe jetzt nicht hier überregional oder irgendwie auch die Verantwortlichen, zum Beispiel die Investoren, die dahinter stecken in dem Verein, habe ich jetzt nicht gemeint.
Okay, gut. Also wenn wir über Labbadia und auch Preetz sprechen, dann bin ich absolut bei dir, was die Geduld angeht. Sprechen wir über das Übergeordnete, wage ich zu bezweifeln, dass da die Geduld vorhanden ist, vielleicht auch mal eine Durststrecke in der Saison durchzumachen oder eben nicht diesen wunderbar spektakulären Fußball zu sehen.
Wobei halt, wie gesagt, der Business, das hatte ich ja, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, der Businessplan geht halt tatsächlich auf dieses Jahr 2024 dann hinaus, wo dann die Champions League-Reform kommen soll und man dann aus der Champions League quasi nicht mehr absteigen kann. Also, dass man bis dahin auf jeden Fall Champions League-Reife haben möchte. Ich glaube, da hat man schon ein paar Jahre noch Geduld. Ich glaube nicht, da man jetzt nicht vorstellen, dass Windhorst da öffentlich.
Also, ich glaube, 2024 ist Labbadia noch Trainer von Hertha.
Ja, andererseits haben wir auch nicht gedacht, dass Klinsmann kommt. Also, von daher.
Ja. Lass doch mal, ey, guck dir doch mal die Bundesliga. Ich weiß nicht, das Spielchen, guck dir das mal an. Die ersten 6 Liga. Kannst du alle an der Hand abzählen, sind wir uns alle schnell einig, das sind alles Mannschaften, die werden auch wieder die ersten 6 sein. Und dahinter, oder zumindest mitspielen in dieser Runde. Und dahinter gibt es ja jetzt schon eine ganze Handvoll Mannschaften. Und da musst du ja auch erstmal reinkommen. Und der Anspruch von Hertha mit dem Aufschlag, den sie haben, mit dem Geld, was in der Presse steht, kannst du doch nicht in die Saison gehen und sagen, ja, Umbruch, wir wollen mal Neunter werden.
Nö, das
funktioniert einfach nicht.
Ja, es ist vor allen Dingen auch
eine Hälfte der Meinung ist ja, aber spätestens auch Winter wird irgendwas, ey Leute, ich gebe hier mehr aus als 2/3 oder 1/3 der Bundesliga-Vereine wert ist und wir spielen auf Platz 10. Dann ist der Trainer weg.
Du hast halt auch unter Dardai eine Phase gehabt, in der das ja regelmäßig erreicht wurde, dieses Ziel. Und schon mit der Entlassung von Dardai hat man im Prinzip höhere Ambitionen geltend gemacht. Und wenn man dann jetzt mit so einem Investor im Rücken quasi dieser Verein macht mich fertig. Wenn man dann immer noch glaubhaft vermitteln möchte, dass das dann jetzt auf einmal reicht, dann kann ich das auch nicht abnehmen. Wobei man dann doch mit dem Geld jetzt ein bisschen zurückhaltender war, als man das vielleicht gedacht hat. Die haben nicht alles sofort jetzt verpulvert.
Ja. Und andererseits, Córdoba kommt ja vielleicht noch jetzt, hat man gehört.
Wird wahrscheinlich kommen, aber die Frage ist, was mit
es sind noch ein paar Leute in der Gerüchteküche. Ja.
Und ich glaube aber auch, dass wir halt dieses Champions-League-Ding so ein bisschen zu hoch hängen. Ich glaube, wenn du einen Berliner Verantwortlichen, Berliner Fan fragst, Platz 6, 7, die würden alle sagen, ja, nehmen wir, danke. Und ich glaube, das können sie schaffen, diese Saison.
Ja,
ich glaube nicht, dass das enttäuschend wäre, wenn sie halt wirklich 10 tiefer einlaufen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube, sie werden, der Start ist recht wichtig, weil die sind völlig außer Form. Ja. Alle, die da irgendwie Leistungsträger sein sollen, sind irgendwie außer Form oder noch nicht angekommen, wie ein Toussaint oder verletzt, Ascasiba.
Ja, ich glaube, dass der Start ist natürlich immer wichtig fürs Mentale auch, weil du ansonsten in so eine Abwärtsspirale kommst. Aber ich glaube, diese Saison ist es halt nochmal so, ab Oktober geht's richtig los und dann hast du im Januar, wenn wir im Januar sind, haben wir erst 12 Spieltage. Ja. Musst du dir mal reinziehen. Danach geht's ja noch weiter mit Bundesliga. Januar, komplette Januar durch. Also kannst du halt auch vielleicht sagen, okay, wenn wir ab Januar eine ordentliche Leistung haben, kannst du immer noch dich nach vorne spülen. So blöd das klingt.
Ja, wir werden
sehen. Das geht ja normalerweise nicht, aber es geht dieses Jahr.
Dieses Jahr geht's. So, wen haben wir noch außer Berlin?
Schalke muss was sagen.
Ja, ich sag gern was zu Schalke. Ich habe Schalke nämlich genommen. Ist natürlich jetzt
macht Sinn.
Auch schwierig in der Situation, in der Schalke in der Rückrunde war, da jetzt dann noch eine große Enttäuschung zu machen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, dass Schalke da auch sehr großes Verletzungspech hatte. Viele Leistungsträger haben gefehlt. Harit, Mascarell, Serdar am Ende, Kabak, Sané. Also wirklich die komplette Stütze der Mannschaft in der Hinrunde war nicht mehr da. Und dadurch, dass die Breite fehlte, das zu kompensieren, ist so ein bisschen der katastrophale Niedergang in der Rückrunde auch zu erklären. Allerdings glaube ich, dass sie sich jetzt trotzdem sehr schwer tun werden, auch mit den Mann, die jetzt zurückgekommen sind. Und auf Schalke brodelt's. Der Trainer ist auf Bewährung. So, der muss jetzt eben zeigen, dass er das Ruder rumgerissen hat. Wenn das nicht klappt, man startet direkt gegen die Bayern, es könnte theoretisch direkt wieder einen Nackenschlag geben, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es auf Schalke einen Trainerwechsel gibt im ersten Drittel der Saison.
Die ersten fünf Spiele sind Bayern, Dortmund, Leipzig, glaube ich.
Das ist,
ich glaube, sogar auswärts noch oder zu Hause. Ich
weiß nicht. Also die haben
Dortmund kommt auch relativ
richtig undankbares Auftakt.
So, und wenn da nicht überraschend irgendwas geholt wird, dann kann das schwierig werden. Und deswegen glaube ich, dass Schalke Gefahr läuft, eine sehr, sehr schwierige Saison zu haben. Und die wurde natürlich letztes Jahr, wenn man einfach die Endplatzierung nimmt, dann ist es ja noch okay. Aber ich befürchte, dass sich der Trend aus der Rückrunde fortsetzen könnte.
Schalke Spielplan Bayern, Werder, Leipzig, Union, BVB. So die ersten fünf Spieltage. Da kannst du schon wieder so eine Nullpunkte aus fünf Spielen.
Ja. Mal ganz kurz, um auch so ein bisschen die personelle Notlage. Ergeblich kommt jetzt ja Paciencia aus Frankfurt. Der würde sicherlich da vorne gut tun. Aber in der Mangelung von Geld und damit einhergehenden Transfers hast du einen Sebastian Rudi, der auf Schalke komplett vom Hof geprügelt wurde, der jetzt als Rechtsverteidiger in die Saison geht. Eine Position, die, glaube ich, Joachim Löw mal ausprobiert hatte, als es in ganz Deutschland keine Rechtsverteidiger gab. Da durfte er das ein, zwei Mal spielen und es hat nicht so gut funktioniert. Und es ist auch nicht seine Position. Und jetzt auf Schalke muss Rudi diese Position bekleiden. Das ist schon ein deutliches Zeichen, was auf Schalke nicht geht.
Das ist wahr, alles. Andererseits sind die Erwartungen so tief, dass halt die Enttäuschung müsste Schalke für absteigen. So, weil Etienne hat ja vor der Sendung auf Twitter gefragt, was sind eure Tipps, liebe Leute da draußen? Und das meistgetippte in der Relegation ist Schalke. Also die Mehrheit geht davon aus, dass Schalke 16. wird. So. Und wenn Schalke es schafft, halt 12. zu werden, dann wäre das schon keine Enttäuschung mehr. Also so tief sind die Erwartungen.
Ja,
aber also
von euch hat ja niemand Schalke als Absteiger
gesetzt. Du ja auch nicht.
Eben.
So tief sind die Erwartungen. Ich glaube, auf Schalke, wenn du denen jetzt sagst, ihr habt die ganze Saison nichts mit dem Abstieg zu tun, die würden da alle freuen. So. Die würden sagen, nee, sie nehmen wir. Geile Saison.
Ja, aber es ist trotzdem für einen Verein wie Schalke, wenn man sich anschaut, dass die vor 3 Jahren oder was Vizemeister waren, dann ist doch dieser anhaltende Niedergang einfach eine riesige Enttäuschung.
Das ist wahr. Andererseits halt ist da wieder die Frage, ist das enttäuschend? Und ich habe auch noch in Verteidigung von Schalke kann man sagen, dass sie natürlich jetzt nicht mehr die Verletzten haben.
Verteidigt endlich mal jemanden Schalke.
Ja. dass sie halt nicht mehr die Verletzten haben, die sie letzte Saison hatten. Und sie sind, klar, Rudi, Rechtsverteidiger, da hast du sehr gut erklärt, dass das kompletter Quatsch ist. Andererseits haben sie, wenn Sané, Kabak dann wieder fertig sind, auch Nastasic, das ist nicht die schlechteste Innenverteidigung.
Nee, definitiv,
das ist
eine ganz gute Innenverteidigung.
Uth hat eine gute Vorbereitung gespielt. Vielleicht müssen den noch verkaufen, aber der hat eine gute Vorbereitung gespielt.
Ich würde gerne mal wissen, ganz kurz, weil du hast ja diesen Transfer, der wirklich scheinbar laut verschiedenen Medien sehr konkrete Formen annimmt, mit Paciencia an. Aus Eintracht-Sicht macht es ja, die brauchen ja dann Ersatz. Ne? Hütter spielt gerne mit zwei Spitzen zurzeit, also wird er nicht nur mit den verletzungsanfälligen Dost und Silva und dem jungen Asche in die, die Saison. Die Frage ist, naja, pass auf. Schalke wird sich Paciencia nicht leisten können. Die haben keine Kohle. Deshalb glaube ich, es wird auf ein Tauschgeschäft hinauslaufen. Die Frage ist, wer bei Schalke wäre für die Eintracht interessant? Da fällt mir eigentlich nur, fallen mir nur zwei Spieler ein, die Eintracht auch brauchen jetzt. Nicht im Sinne, also, ein bisschen Abstand, vielleicht mit Fantasie noch Bentaleb. Aber ansonsten würde ich sagen, Matondo und Harit. Harit halte ich für ausgeschlossen, es sei denn, die Eintracht macht Paciencia plus X. Aber will Schalke wirklich
den
hergeben?
Ja.
Und, Matondo ist natürlich so ein bisschen, der ist jetzt da bin ich mal gespannt, ob das ein Tauschgeschäft wird. Das fände ich natürlich krass aus Eintracht-Seite, weil das ist ein Riesentalent, der sicherlich noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist und noch enormes Potenzial mitbringt und bei Schalke sich noch nicht durchgesetzt hat. Aber ansonsten fallen mir nicht so viele Spiele ein, wo ein Tauschgeschäft passen würde.
Gibt natürlich auch noch die Option, dass das kleiner Domino-Effekt ist. Köln verkauft Córdoba, kauft eventuell Uth zurück, der war ja ausgeliehen an Köln, mit der Kohle für Uth kauft dann wiederum Schalke Paciencia. Das ist ja auch theoretisch denkbar, muss nicht unbedingt ein Tauschgeschäft sein.
Was auch bei Schalke immer noch mit sagen muss vielleicht, Trainerwechsel, hast du ja auch schon gesagt.
Ja.
Verlieren die erst 5 Spiele, machen Trainerwechsel und dann hast du plötzlich kann sein, dass dann Huub Stevens kommt und das Ding wieder komplett rettet. Du weißt es ja nicht.
Ja, gut.
Du weißt, deswegen sind das für mich so ein richtig... Klar, kann total schief laufen, aber ich hoffe, dass es für sie nicht schief läuft, für die Schalker-Anhänger.
Ja, wem wünscht man das schon? Wie sieht's aus? Warum machst du das? Ich möchte das bitte nicht.
Nein, mach das weg.
Wie sieht's? Möchtest du noch irgendwas sagen zu Schalke, zu Köln oder so?
Ja, Köln. Aber ich habe ja vorhin auch schon besprochen, glaube ich. Wieso? Also in der jetzigen Form sind die nicht bundesligareif. Kann natürlich sein, dass wir in 2 Wochen sitzen. Wow, haben die plötzlich geil zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Und der Kader sieht ganz anders aus. Ein Andersson passt da perfekt zum Gisdol-Stil, kann ich mir vorstellen. Aber in dieser Form momentan sehe ich nicht, wie die in der Bundesliga bestehen wollen.
Ja. Dann würde ich vorschlagen, wir machen an dieser Stelle eine Pause. Kurze kleine Werbung. Sind gleich wieder zurück. Und dann haben wir hier noch die Königskategorie, meine Damen und Herren. Welche das ist, erfahrt ihr aber erst, wenn wir wieder da sind.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Bundesliga blickt voraus auf die Saison, die folgt. Und wir haben natürlich Ralf, Tobi, Eddie, Nico alle am Start. Ihr seid am Start. Und jetzt kommt unsere letzte Kategorie, ihr Lieben. Ihr freut euch sicherlich sehr doll drauf. Welcher Spieler wird durchstarten, haben wir uns selbst gefragt. Das sind unsere Antworten.
Wollen wir wetten, wir haben den gleichen?
Das ist
möglich. Nein, wir haben nicht den gleichen.
Ja, 50-50 Schein.
Ja, die beiden. Ich habe zwischen den beiden hin und her
geswieselt.
Das ist schon wieder so lächerlich.
Mukoko, ja, wohl. Oh, Woldemade. Und Davies, sehr interessant. Ralf. Davies.
Den Namen ich finde Mukoko spannend.
Den Namen habe ich schon mal gehört.
Da bin ich gespannt auf die Begründung.
Ja,
jetzt ich auch.
Jetzt haben wir wieder dieses Argumentationsproblem. Ja, der hat ja jetzt schon ein halbes Jahr gespielt.
Ey, und Drake folgt ihm.
Aber Drake ist viel langsamer als er.
Ich kann sagen, der ist doch gar nicht so schnell.
Der kommt doch nicht hinterher.
Der ist arschschnell.
Müde.
Reich.
Ja, ist schnell reich, ja.
Arschreich.
Ist ja jetzt quasi, ich sag mal, ein gutes halbes Jahr erst in der Bundesliga unterwegs. Und deswegen ist das für mich noch ein Kandidat, der jetzt dann bestätigt und durchstartet. Weil für mich war das... Ein gutes halbes Jahr, bitte?
Das war nichts für dich bisher.
Doch, ein gutes halbes Jahr hat fast jeder Fußballer. Aber ich traue.
Wann kommt Mainz?
Bitte?
Wann kommt Mainz?
Ach so. Weiß ich nicht, ich würde dranbleiben. Immer dran glauben. aber ich traue ihm zu, dass er das einfach bestätigt. Und für mich wäre das dann ein richtiges Durchstarten, jetzt in allen Wettbewerben sich konstant bei den Bayern zu beweisen und vor allem. Glaube ich, er ist für mich einer der Spieler, der auch die kommende Außenverteidigergeneration prägen kann.
Sehr schnell.
Ich vergleiche ihn ein bisschen mit Trent Alexander-Arnold, der ihm jetzt schon 2 Jahre voraus hat auf allerhöchstem Niveau.
Ja.
Aber diese Spielertypen, wie sie aktuell da sind, werden für mich eine neue Generation der Außenverteidiger prägen. Und alle jungen Außenverteidiger, die dem nachstreben oder das auch erreichen wollen, müssen sich die Art und Weise als Vorbild nehmen, weil mittlerweile das dann einfach auch von den Spielern verlangt wird. Ich meine, Tobi hat sich ja auch intensiv.
Aber was genau sind die Dinge, die verlangt werden?
Mache ich sofort. Tobi hat sich ja auch intensivst mit taktischen Entwicklungen beschäftigt und die Rolle des Außenverteidigers hat sich extrem verändert. Viel, viel mehr ins Aufbauspiel eingebunden, viel, viel mehr im offensiven Drittel präsent und damit einer kreierenden Rolle betreut und deswegen sind auch die Anforderungen, die an den Spieler gestellt werden, sprich die Art und Weise, wie er spielt, wie gut er flanken kann und wie sehr er sich am Spiel beteiligt, genau das, was Spieler wie Davies und Trent Alexander-Arnold auszeichnet und von den anderen abhebt.
Mhm. Ja, ja, wir sind ja, halt tickt ein bisschen. Ich finde so ein bisschen, ich stelle ein bisschen in Frage, ob alles, was du über Davies sagst, okay, aber ich finde, wenn jemand das Triple gewinnt und im Champions League Finale weltweit von Gary Lineker und anderen auf Twitter gefeiert wird, ist es schwer, da noch von einem Durchstarter zu sprechen.
Wenn er jetzt schon.
Same.
Wenn er jetzt schon eine ganze Saison gespielt oder wenn er. Dann okay, aber da.
Na gut.
Pass auf, ihr dürft nicht vergessen, der Junge ist noch. Ja, Tobi?
Ich würde sogar sagen, dass es eine Chance besteht, dass er wieder eine schwächere Saison spielt als letztes Jahr, weil der ist ja noch super jung. Und ich kann mir vorstellen, dass der irgendwann, wenn du so super jung bist, dass dann auch eine Müdigkeit reinkickt oder auch so eine Überbelastung, weil all das, was auf dich hereinprallt, als was auf ihn hereinprallt, dass man da vielleicht sogar ein paar schwächere Spiele jetzt von ihm sieht.
Ja, wir werden, aber wenn die Gefahr da ist, dann ist ja auch die Möglichkeit okay. des Durchstartens da. Dann
lass uns mal jetzt nicht so auf dieser Diskussion herumreiten. Das können wir gerne auf Twitter fortführen, sondern auch die anderen Kandidaten mit ein bisschen Zeit beschenken, denn die sind auch ganz interessant hier. Woltemade.
Ehrlicherweise, weil natürlich mit Bremen nah dran und ein Blick darauf und der in der letzten Saison in der Rückserie auf einmal schon einige Male im Kader war und auch anderen Spielern im Kader, aka Selke, bevorzugt wurde. 2,50 Meter Elend, das aber technisch und also vom Geschwindigkeitsfaktor eine Überraschung ist und ich glaube, damit auch ein junges Element in dieser Mannschaft sein kann, mit einem Trainer, der Bock auf ihn hat. Und Stärkewerte bei FIFA im Moment bei 59. Da gehe ich davon aus, dass die bei FIFA 21 schon anders sein werden und damit im wahrsten Sinne des Wortes durchstarten.
Ja, sehr gut, gut auf den Punkt gebracht. Moukoko, ja, das Versprechen zerschießt seit Jahren alle U-Mannschaften im Lauf für Borussia Dortmund auf. Glaubst du, dass er dieses Jahr schon soweit ist?
Ja, also das ist, ich finde es auch ein bisschen langweilig von mir, muss ich mich selber kritisieren hier. Weil der ist ja seit Jahren bekannt, dass er das große Talent ist. Er ist bei Dortmund als zweiter Stürmer eingeplant. Ab November darf er, glaube ich, dann spielen, wenn er dann 16
20.
wird.
Ja.
Ja, der wird spielen. Der wird dieses Jahr spielen und der wird ein, zwei geile Spiele machen in der Bundesliga. Da bin ich mir auch. Das ist jetzt auch keine mega scharfe
Aber Prognose. Nee, also was mich daran interessiert, ist wirklich deine Einschätzung, weil es gab viele Spieler, die in den U-Mannschaften auch eventuell aufgrund körperlicher Überlegenheit oder irgendwelche anderen Aspekte sehr gut performt haben. Wie hieß ja noch der junge Schalter, Aichicek oder so, der auch über 40 Tore oder was irgendwie in der A-Jugend geschossen hat.
Der Hoffenheimer, wie hieß der? Gab es auch einen?
Julian Nagelsmann?
Nee.
Ja, aber die,
ja, so aber genau, es gibt also häufiger ja mal Phänomene, die dann den Sprung zum Herrenbereich nicht schaffen oder nicht auf dem Niveau, was man ihnen eventuell vorab schon angedichtet hat. Deswegen meine Frage, glaubst du, dass Moukoko da anders ist?
Der spielt ja seit Jahren konsequent Jahrgänge höher, nicht nur einen Jahrgang, sondern teilweise zwei Jahrgänge höher, als er müsste. Er schießt in jedem Jahrgang Tore. Es ist nicht nur seine Körperlichkeit, es ist auch seine Geschwindigkeit, es sind seine Dribblings, es ist das Gesamtpaket, was er mitbringt. Es gibt halt im offensiven Bereich keinerlei nennbare Schwächen. Der hat auch ein gutes Kopfballspiel sogar. Also ich kann mir da wirklich nicht vorstellen. Klar, wird der Zeit brauchen, der wird auch seine Tiefs bekommen, aber der hat, glaube ich, auch 100% Bock und das ist halt dann so ein Fall, wie wir es oft haben, dass der in die Bundesliga reinkommt und dann erstmal wirklich ein paar geile Spiele macht. Ich glaube, der wird seine Tiefs bekommen, aber der wird erstmal spielen und uns alle begeistern.
Ich finde, das ist eine coole Wahl. Ich habe den natürlich auf meinem Scouting-Zettel schon lange stehen. Aber für mich gehört bei Durchstarter halt schon auch ein bisschen so, dass der eine Saison auch so ein bisschen mitprägt. Das sehe ich ehrlich gesagt diese Saison noch nicht. Aber vielleicht irre ich mich ja. Aber ist auf jeden Fall eine interessante Wahl, weil ich meine, der Junge ist 15 und das wäre schon was, wenn der die Bundesliga aufmischt.
Das heißt, es wäre ja, wenn wir beim BVB bleiben, Bellingham.
Bellingham ist 17, oder?
Ja, aber jemand, der mitprägt. Also ich glaube, ihm kann man mehr Spielzeit zurechnen als Moukoko, oder?
Ja, das ist von auszugehen, vor allen Dingen, weil er ja auch schon im Herrenbereich Kapitän war in der zweiten englischen Liga. Also der hat quasi ja schon in der Vergangenheit etwas bewiesen. Lass uns mal noch kurz über diese beiden Jungen sprechen. Ich hatte auch Wirtz natürlich auf dem Zettel, hab mich dann für Rainer entschieden. Warum hast du dich für Wirtz entschieden?
Ja, ich habe auch zwischen den beiden überlegt. Ich glaube, bei Wirtz sehe ich einfach noch ein bisschen mehr die Einsatzchancen ein bisschen höher. Stand jetzt, mal gucken, was da noch so passiert in Leverkusen. Aber durch den Weggang von Havertz hast du hier einen Spieler, der ähnlich veranlagt ist. Und ich glaube, Diaby auch noch verletzt war oder so gerade. Belarabi, ja, natürlich auch noch eine Option. Aber ich traue ihm schon zu, dass er regelmäßig auch Startelf spielt. Mhm. Und ich glaube, dass auch Bosch Boston Fan von ihm ist. Und er hat schon letzte Saison Ansätze gezeigt. Und jetzt glaube ich einfach, dass er diese Saison ist der Weg so ein bisschen frei. Und deshalb glaube ich, da ist das Potenzial für Rookie of the Year durchaus vorhanden.
Ja, sehe ich genauso. Ich habe auch hin und her geswitcht zwischen den beiden. Ich habe auch natürlich gedacht, dass Wirtz wahrscheinlich mehr Spielzeit bekommen wird als Rainer. Aber dadurch, dass wir auch 5 Auswechslungen haben, glaube ich, dass Rainer deutlich mehr Spielzeit bekommen wird. Es wird von den Verantwortlichen ständig betont, wie talentiert der Mann ist, wie abgezockt er ist, dass er teilweise weiter ist als Jadon Sancho, als er so alt war. Es wäre lächerlich, wenn die solche Sachen über ihn erzählen und ihn dann nicht regelmäßig auch bringen. Er wird seine Minuten bekommen und er spielt vor allen Dingen in einer Mannschaft, die so torgefährlich ist. Und wenn die dann 2-3-0 führen und er kommt rein, dann haben die immer noch Bock, ein paar Tore zu schießen und er ist dann mittendrin. Ich glaube, dass Reyna dieses Jahr noch mehr Spielzeit bekommt, obwohl die Offensive noch voller ist bei Dortmund. Aber dass er da auf sich aufmerksam macht und die Vorschusslorbeeren auch bestätigen kann. Aber Wirtz ist für mich genauso eine gute Wahl. Ihr Lieben, es war eine fantastische Wahl, dass ihr Bundesliga geschaut habt. Ich freue mich sehr auf die kommende Saison, auf euch und auf dieses fantastische Team hier. Tobias Escher, wolltest du noch was sagen oder spielen wir Stein, Papier, Schere?
Nee, ich wollte zum Abschied machen hier, coole Gesten und so.
Das ist eine coole Geste.
Ja, Grüße auch an Ralf nach Ingolstadt.
Okay, Leute, dann machen wir jetzt alle so. Coole Geste. Tschüss und auf Wiedersehen, euch noch viel Spaß. Mit Rocket Beans TV, was anderes muss man ja heute offensichtlich nicht mehr gucken, ne?
Richtig.
Tschüss.
Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.